Und ich glaube, man sieht das auch auf dem Video. Ich hatte schon super früh, als Svenja den losgelassen hat, irgendwie meine Faust oben, weil ich mir wirklich schon sicher war, als sie ihn losgelassen hat, dass der reingeht.
Sind es Luxusprobleme oder sind es wirkliche Probleme? Das werden wir heute klären. Es wird beides auftauchen bei uns hier bei Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Dazu erst mein sportliches Willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr mal wieder zuhört, dass ihr wieder mit am Start seid bei unserer kleinen Sendung hier. Und wir werden heute über Playoffs sprechen. Wir werden über Olympiatickets sprechen. Wir werden über Luxusprobleme und über nicht so schwerwiegende und schwerwiegendere Probleme sprechen, die es gibt. Und dazu begrüße ich erstmal aus, nicht aus München, sieht heute bei dir ein bisschen anders aus. Grüße dich, Robert.
Stacki, grüß dich.
Wo begrüße ich dich?
Du begrüßt mich in meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. Ich bin in Vilsbiburg.
Niederbayerische Heimat oder anderen, Niederbayern.
Das sagt dem einen oder anderen Basketball, ja, man muss schon Nerd sein, auch was. Hier gibt es ein Team in der ersten Regionalliga.
Und wie heißt der Ort?
Das an dieser Stelle auch herzlich gegrüßt sei. Vilsbiburg. Die Baskets Vilsbiburg spielen in der ersten Regionalliga.
Die Baskets Vilsbiburg. Also, da gehen Grüße raus an Robert, der sich hoffentlich trotzdem mit der BBL beschäftigt hat in den letzten Tagen. Ich weiß es sogar, er hat es getan. Und noch einer, der beschäftigt sich eigentlich ständig mit der BBL, hat theoretisch Pause, greift jetzt aber den Beruf auf, den er eigentlich gelernt hat während des Studiums. Phil Hartwig ist bei uns. Grüße dich.
Ja, servus Jungs. Ihr erwischt mich nicht in Niederbayern. Ich bin in der schönsten Stadt im Osten, nämlich in Leipzig unterwegs.
Gibt schöne Städte drüben.
Freue mich sehr mit euch. Ja, also wirklich. Dresden ist sehr schön, Leipzig ist sehr schön.
War ein Spaß.
Also hier gibt's echt schöne Städte. Ja, und freue mich mit euch mal ein bisschen über Basketball zu schnacken.
Sehr gut. Ja, wir haben
ist dein eigentlicher
du
Beruf
bist
eigentlich Commissioner?
Commissioner. Das hat Rupert gesagt. Das hat Rupert mich getauft.
Ja, weil
für den Mauern Gag
hast du recht. Also, ja,
vielleicht wird das ja mal mein Beruf.
Ja, beehrt mit dem Usernamen hier Commissioner Phil.
Ja, der Running Gag. Wir lassen ihn mal weiterlaufen.
Genau, wir lassen ihn einfach weiterlaufen. Also Phil Hartwig ist heute unsere Vertretung für Rupert Fabig. Der wird vielleicht, ganz vielleicht, das wissen wir jetzt noch nicht, später noch hinzustoßen. Der ist aktuell in seinem Erstberuf als St. Pauli-Reporter unterwegs und muss dann noch die Meisterfeier begleiten. Also entsprechend ist der heute, wenn dann erst später mit dabei. Später werdet ihr dann auch noch die zwei Doppel-Olympionikinnen hören. Svenja Brunkhorst und Sonja Greinacher im Big Spotlight. Die haben nämlich das nächste Olympiaticket gelöst und haben jetzt ein Luxusproblem. Das schon mal dazu. In der Hauptsache werden wir heute aber die BBL-Playoffs besprechen. Spiel 1 und Spiel 2 ist auf allen Serien durchgespielt. Spiel 3 respektive Spiel 4 bei ein paar auch warten auf uns und darauf dürfen wir uns sehr freuen. Wir werden jetzt etwas tiefer ins Thema einsteigen und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Serie an, die schon am weitesten in ihrer Entscheidungsfindung ist, Stand jetzt zumindest. Robert, Alba gegen Bonn, ist das die Serie, die dich bisher am meisten überrascht, enttäuscht oder genauso ausgeht, wie du es dir bisher überlegt hast?
Naja, sie überrascht mich in der Hinsicht, dass es die einzige Serie ist, die 2-0 steht. Das hätte ich eigentlich nicht gedacht nach den ersten beiden Spielen, dass Berlin Favorit ist gegen Bonn. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Dass Berlin das derartig souverän löst in den beiden Heimspielen, hätte ich gar nicht so kommen sehen. Das erste Spiel war doch sehr, sehr dominant und auch im zweiten Spiel, das zwar knapper war, was das Ergebnis angeht, aber so vom Verlauf her war Alba dort eigentlich auch kaum gefährdet. Also hier steht jetzt Bonn wirklich mit dem Rücken zur Wand, aber ich rechne tatsächlich damit, dass Berlin die Serie mit einem Sweep beenden wird.
Phil, du hast die Serie mit mir zusammen in Spiel 1 schon begleitet, live gesehen, in der Halle in Berlin. Was hattest du für einen Eindruck von dieser Mannschaft von Alba Berlin, die ja da ohne Justin Bean gespielt hat, der sich im letzten Training verletzt hat, ist umgeknickt. Auch in Spiel 2 war er nicht mit dabei. Allerdings scheint das die Mannschaft gar nicht so richtig in Anführungsstrichen zu stören.
Nee, absolut nicht. Und ich bin da ganz zu Roberts Meinung. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde es eine krasse Steigerung von Bonn, von Spiel 1 zu Spiel 2. Also das war im ersten Spiel war es ja wirklich echt ein Klassenunterschied, gerade auch an den Brettern. Und obwohl so eine Steigerung war zum zweiten Spiel, war es immer noch recht souverän für Alba. Also das teile ich komplett. Ich fand im Spiel 2 natürlich auch, dass Khalifa Komaji hat einfach gezeigt, was der für ein Value bringen kann unter den Körben, weil das war wahrscheinlich seit langem eine sehr, sehr gute Partie von ihm. Wir haben das Team dann abgezockt wie immer. Also ich sehe es nicht so ganz schlimm wie Robert und sagt tatsächlich, dass Bonn noch ein Spiel holen wird, gerade mit der Homecrowd im Rücken. Aber ich glaube, im vierten Spiel ist das dann durch.
Ja, müsste dann ja Spiel 3 sein. Aktuell steht es da 2-0. Alba in den ersten beiden Spielen meiner Meinung nach auch super souverän gewesen. Ich bin ganz ehrlich, vor den Playoffs, ich habe schon gedacht, dass Alba da der Favorit ist, aber dass sie es in diese souveräne Schiene reinschaffen, das habe ich nicht wirklich gesehen, weil sie über die Saison, außer, ich sag mal, in diesem Winning-Streak, wo sie 13 in Folge gewonnen haben, von Souveränität nicht das Allermeiste gezeigt haben. Also das waren immer gute Leistungen, das war immer in Ordnung, auch auf dem spielerischen Level, aber ich hätte das irgendwie nie mit dem Wort souverän betitelt. Das, finde ich, haben sie jetzt in diesen Playoffs dazu gewonnen. Phil, hast du eine Erklärung davon, warum liegt Bonn Alba besonders gut oder haben die jetzt in eine neue Spur gefunden? Sind die als Mannschaft gewachsen? Hat die Euroleague-Saison Einfluss gehabt? Wo siehst du die Gründe dafür?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich glaube, dass Bonn hat ja eine ähnlich lange Saison gespielt wie Alba mit Champions League. Also klar sind natürlich weniger Spiele als Euroleague, aber auch eine ähnlich lange Saison gespielt und aber auch mit dem Umweg Play-ins hatten sie natürlich nochmal mehr zu tun als Alba. Und ich glaube, das ist schlussendlich da einfach der Unterschied, der größte Unterschied ist wahrscheinlich einfach in der Rostergröße und in der Breite der Mannschaft, des Kaders. Also er hat schon gesagt, Bean hat nicht gespielt, aber man könnte ihn ja einfach reinrotieren, soweit er fit ist, man könnte ihn einfach reinrotieren und quasi damit auf der Import-Position auch mal ein bisschen Rotation reinbringen. Ich glaube einfach, dass das der einfach die Souveränität von Alba im Moment ausmacht, dass sie halt einfach so breit aufgestellt sind, dass keiner muss unbedingt so super lange gehen. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Stats, 26 Minuten, 30 Minuten ist jetzt hier das meiste, das ist ja eigentlich schon fast untypisch. Ich glaube einfach, dass sich da der Klassenunterschied da am meisten zeigt, weil einfach der Kader um einiges breiter ist.
Robert, wenn wir über die Bonner sprechen, die waren von Beginn an als Mannschaft gebaut, die nicht unbedingt den einen Go-To-Guy hat, sondern diese Verantwortung sich auf mehrere Schultern verteilt. Das hat man dann auch über die Saison gesehen. Das war immer eine Stärke der Telekom Baskets Bonn. Inwiefern kann das aber gleichzeitig auch eine Schwäche sein, gerade in der Serie gegen Alba Berlin, gerade in Bezug auf engere Spiele, gerade wenn es darum geht, sich aus einer Situation mal befreien zu können, aus einem 0-8-Lauf oder so, den du als Mannschaft gehst?
Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Ich finde, sie haben eigentlich schon die Spielertypen, die ihre Go-To-Guys sind. Wenn man an den Glenn Watson denkt oder an den Brian Phobbs, das sind Spieler, denen kannst du den Ball geben. Das haben sie auch in der Saison schon bewiesen, dass sie in der Crunch-Time entscheidende Würfe treffen können. Was mir bei den Bonnern einfach fehlt, ist so ein bisschen die Konstanz. Das ist so eine Saison, wo du denkst, jetzt haben sie wirklich einen Lauf, sie haben sich gefangen und dann verlieren sie wieder so ein ganz komisches Spiel und es geht andauernd irgendwie auf und ab. Und das ist jetzt natürlich auch das Resultat, das wir tabellarisch gesehen haben. Platz 7 über Umweg Play-In. Ja gut, und dann triffst du eben auf Alba Berlin, was ein unglückliches Los ist, weil die Berliner, um da auch noch einen Satz zu verlieren, und ich finde, das muss man ihnen ganz extrem hoch anrechnen, die Berliner haben es geschafft, in dieser Saison, die nicht einfach war, vor allem in der Euroleague, mit unzähligen Niederlagen, wie viele waren es? 29. Trotz dieser Niederlagen zusammenzubleiben, als Team so eine Entwicklung durchzumachen und jetzt dennoch in den Playoffs bereit zu sein und wirklich einen guten Basketball zu spielen. Ich glaube nicht, dass das einfach ist. Wenn du so viele Spiele verlierst, da den Glauben zu behalten, dann kamen jetzt am Ende auch noch viele, viele Verletzungen dazu. Also das nötigt mir wirklich Respekt ab.
Ja, Phil, gerade auch in Bezug, glaube ich, auf Khalifa Komaji natürlich. Alles andere als leicht. Nach seinen 3 Sperren, da fragst du dich als Mitspieler wahrscheinlich auch, was ist mit dem Typen los? Warum kann er sich nicht so ein bisschen, ja, mal plump gesagt, nicht mehr raffen? Und wir brauchen den doch. Aber die Mannschaft hat ihn wieder gut aufgenommen, gut eingebunden. Du hast es schon gesagt, eines der besten Spiele seit langem von ihm mit 10 Punkten, 11 Rebounds in Spiel Nummer 2. Riesen-Value, wie viele Würfe er defensiv verändert alleine. Auch da, glaube ich, so ein Positivbeispiel für Alba Berlin jetzt in dieser Saison aktuell.
Ja, absolut. Und wir hatten das im Spiel 1 schon ein bisschen besprochen. Auch die Pick-and-Roll-Defense, die er einfach mitbringt. Diesen One-Two-Punch mit Frey Kennedy, was wir eigentlich die ganze Saison gesehen haben. Man hat schon gesehen, dass Bonn damit große, große Schwierigkeiten hatte, weil Khalifa spielt zwar Drop und dann haben wir eine starke Next-Hilfe, meistens von der 4, aber muss dann Frey den Ball quasi abgeben und Kennedy kann auch keinen Druck auf den Ring ausüben, weil Kumanji halt darunter ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das ist auch noch ein Grund, warum es vielleicht gerade nicht so gut läuft für die Bonner, weil es einfach Matchup-mäßig einfach ein bisschen undankbar ist für die.
Weil eben genau dieses Pick and Roll gut verteidigt werden kann, oder inwiefern meinst du das?
Ja, genau das, weil das wahrscheinlich die größte Stärke ist von den Bonnern, weil wir gerade schon gesagt haben, so wirklich, die haben zwar Go-To-Guys, aber die haben noch nicht so viel gezeigt aktuell. Und dann ist das wahrscheinlich in der Größe ihre größte Stärke oder im Team-Konzept. Und wenn die Albatrosse das so konsequent und konstant auch wegnehmen können, dann ist es natürlich schon mal ein großer Vorteil.
Wenn du einen Tipp hättest, den du Rule Morse, deinem Ex-Trainer übrigens, zu Göttinger Zeiten geben könntest, jetzt eine WhatsApp schreiben, wie er das Spiel gegen die Albatrosse gewinnen kann, Spiel Nummer 4, was wäre es? Wäre es
Das
was
ist
Emotionales?
alles.
Wäre es was Taktisches? Wäre es eine Option, die du bei Alba entdeckt hast, die sie nicht gut verteidigen? Hast du irgendwas?
Tatsächlich ist es sehr schwer. Ich würde mir das auch niemals anmaßen, das zu tun. Nee, ich glaube, ich würde da eher über die emotionale Seite kommen und einfach sagen, okay, Freunde, wir sind 2-0 hinten, es ist Rücken gegen die Wand. Aber sie spielen halt vor dieser unglaublichen Kulisse, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, schon oft genug im Telekom-Dom gespielt und nicht gerade erfolgreich. Deswegen mit der Kulisse im Rücken einfach nochmal alles geben und wenn sie da halt irgendwie nochmal ein, vielleicht sogar beide Spiele nochmal holen und dann erst Spiel 5 verlieren würde, ich glaube, da wären die Bonner Fans jetzt auch nicht böse drum, weil man sieht einfach, das Alba Berlin, was man hier gerade sieht, das hat mit dem Saison Alba Berlin tatsächlich ein bisschen wenig zu tun, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja. Gerade die Thematik, wie die gesamte Saison von Bonn gelaufen ist, werden wir dann nochmal aufgreifen, falls sie denn ausscheiden sollten im Viertelfinale. Da wird es eine kurze Nachbereitung noch aller Mannschaften geben, wo wir die Saison noch mal so ganz kurz im Recap genießen wollen. Dann lass uns jetzt mal ganz kurz rübergehen zu unserer Kategorie, die wir sonst auch immer für euch am Start haben. Hier ist für euch
der Tipico-Tipp der Woche.
Also, Tipico-Tipp der Woche. Robert, wir haben uns zu diesem Zeitpunkt dafür entschieden, weil wir uns Spiel 3 zwischen Bonn und Berlin rausgeschnappt haben.
Ja, und wir sehen, wie vielleicht gerade eben schon angekündigt, die Berliner auch in Spiel 3 vorne und wollen 10 € unseres Budgets auf einen Auswärtssieg von Alba bei den Telekom Baskets Bonn setzen.
Ja, das wäre dann der Sweep, das wäre das für aus unserer Sicht naheliegendste. Entsprechend setzen wir da drauf. Die Vorteile, die Alba Berlin hat, haben wir erläutert für euch. Deshalb die Entscheidung, da unser Geld beim Tipico-Tipp der Woche auf Alba Berlin bei Bonn zu setzen.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
So, das ist dann auch das Ende unseres kleinen Werbeblocks und damit gehen wir weiter in unseren Playoffs und wir machen weiter mit dem nächsten Spiel, nämlich mit Chemnitz gegen Vechta. Da steht's 1:1. Eine bisher super packende Serie. Super packend aus meiner Sicht, weil beide Spiele hoch umkämpft, weil beide Spiele in der Messe Chemnitz hoch emotional. Robert, was hast du bisher für eine Serie gesehen zwischen Chemnitz und Vechta?
Ja, das ist gut umrissen. Diese Attribute beschreiben diese Serie und ich glaube, dass wenige damit gerechnet haben, dass Rasta Vechta da ein Spiel mitnimmt aus diesen beiden Auswärtsduellen in Chemnitz. Aber sie haben vor allem in Spiel 2 unfassbar gut getroffen. Joel Aminu vorneweg, vielleicht das beste BBL-Spiel seiner Karriere gemacht, 30 Punkte. Ja, und wenn du diese Würfe triffst, dann gewinnst du so ein Spiel. Und dazu kam natürlich, dass bei den Niners Eiher Ugoak nicht dabei war, Kasa Kajami-Keen nicht dabei war. Ja, Chemnitz hat eine verhältnismäßig breite Rotation. Wenn zwei solcher wichtiger Säulen ausfallen, vor allem Ugoak defensiv, finde ich kaum zu ersetzen, dann kann das Spiel so kippen. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Serie in Vechta weitergeht, weil ich glaube, da werden wir zweimal ein Tollhaus erleben.
Phil, die Sperre von Uguac können wir vielleicht ganz kurz ansprechen. Aus deiner Sicht gerechtfertigt, ja oder nein? Und wie ausschlaggebend für Spiel 2?
Ich glaube auch sehr, sehr ausschlaggebend. Also Robert hat es eigentlich Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn ein Spieler von dem Kaliber offensiv wie defensiv einfach ein großer Impact normalerweise für die Niners Chemnitz, wenn der dir dann so in quote unquote spontan wegbricht, dann ist es natürlich echt ein großer Verlust. Und ich glaube auch, dass ein Spiel war das ja. Nur, ne? Ja, also ich glaube, dass sein Impact auch in Spiel 3 wieder zu fühlen sein wird oder zu spüren sein wird.
Würdest du mit der Schiedsrichterentscheidung mitgehen?
Ja. Ja, würde ich so unterschreiben. Gut, und ich würde es auch nicht mehr machen, weil es ist halt am Ende dann so, es ist auch Playoffs und da will man jetzt nicht komplett übertreiben mit der Sperre und dann vielleicht nochmal langfristig da einen größeren Nachteil den Chemnitzer geben.
Wir hatten das, fand ich super interessant, am Freitag beim Spiel zwischen Alba und Bonn die Diskussion, weil ich das on air übrigens, weil ich gesagt habe, so jetzt nur nicht zu hoch zu verlieren, das könnte einen schlechten Einfluss aufs nächste Spiel haben. Phil, du hast gesagt, ist völlig Wumpe. Als Spieler, du hakst das Ding ab, du liegst 1-0 hinten und gehst ins nächste Spiel rein. Das macht nichts, ob du mit 30 oder mit 3 verloren hast. Jetzt finde ich, hat man bei diesem Spiel zwischen Chemnitz und Vechta, zumindest von den Zahlen her könnte man das so interpretieren, dass Vechta das letzte Viertel in Chemnitz, wo sie schon weit abgeschlagen waren, sich nochmal rangekämpft hat in Spiel 1, mit 30-17 gewonnen hat, das Ding nochmal eng geschnürt hat und dann diesen Schwung meiner Meinung nach mit reinnehmen konnte in Spiel Nummer 2. Ist das damit zu erklären oder ist das zu einfach, Phil?
Ja, ich glaube, es ist natürlich so, das ist wieder so ein Narrativ-Ding, ne? Also wenn du das für dich selber so einordnen kannst, dass du sagen kannst, okay, wir sind im letzten Viertel nochmal reingekommen und wir hatten ja vielleicht sogar noch sagen wir immer so, oh, wenn wir noch 2 Minuten mehr gespielt hätten, dann hätten wir sie gehabt. So ein Kram sagt man ja gerne dann. Wenn man das so gut für sich einordnen kann, klar kann man so einen positiven Effekt zum nächsten Spiel mitnehmen. Aber das, was ich da meinte, ist es halt einfach, wenn man verloren hat und es ist halt entweder 10, 15 oder 30, das ist eher egal. Aber wenn man so im Positiven, gerade auch auswärts im ersten Spiel, sich nochmal ranarbeiten kann, dann ist es, glaube ich, ein Effekt, den man gerne auch mitnimmt. Auch dankbar einfach wahrscheinlich auch als Trainer. Ich weiß jetzt nicht, wie Coach das einordnet, es gibt ja Coaches, die sind sehr narrativ-driven und manche sagen, es ist uns ganz egal, wir spielen einfach eher so Exit und Aus. Aber je nachdem, wie man das halt auslegen will, kann man da, glaube ich, einen großen Vorteil rausnehmen.
Robert, jetzt hat Chemnitz in beiden Spielen gegen Vechta verhältnismäßig schlecht getroffen. Gerade von der Dreierlinie, deutlich unter Saisonschnitt gewesen, vor allem in Spiel 2, eklatant. Worauf können wir das schieben? Womit können wir das erklären? Ist das der Druck? Ist das in Spiel 2, dass du eben die Shotmaker auch nicht dabei hast, wie Kajami Keane beispielsweise oder Ugo Ak, die auch mal einen reindrücken können? Ist das Pech? Wie würdest du es erklären?
Na gut, ihren besten Shotmaker von außen in Wes van Beck hatten sie ja dabei. Der hat mit 1 von 7 einfach nicht gut geworfen. Da waren schon einige Dinger drin, wo man sagt, boah, die kann er auch reinwerfen. Ist eben nicht passiert. Ich glaube, dass Chemnitz im Verlauf der Serie besser treffen wird. Sie werden nicht immer so in den 20ern bei den Prozentzahlen von der Dreierlinie rumkrebsen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass die Dreierquote jetzt in Vechta schon ein entscheidender Punkt werden kann. Denn Rasta kommt jetzt mit Selbstvertrauen, nämlich genau auf Basis von einer guten Dreierquote aus diesem Auswärtssieg in Chemnitz. Und die Niners werden das kontern müssen. Und da sind wir auch ein bisschen bei dieser Krux von diesem 2-2-1-Modus. Naja, jetzt hat Vechta den Heimvorteil. Die können die Serie mit 2 Heimsiegen zumachen. Und wenn die das Momentum jetzt mitnehmen, wenn wir bei Narrativen sind, das berühmt-berüchtigte Momentum, wenn die jetzt mal 2-1 in Führung gehen, dann wird das schon eine taffe Serie für Chemnitz. Schwieriger, als es ohnehin schon ist.
Ja, Chemnitz war die drittheimstärkste Mannschaft der regulären Saison mit 14 Heimsiegen aus 17 Spielen. Auswärts allerdings mit 12-5, auch das ist immer noch gut. Bei Vechta ist der Unterschied auch nicht besonders groß zwischen Heim und Auswärts. 6 Niederlagen zu Hause, 11 Siege. Bei 17 Spielen, auswärts waren es 10-7. Also da unterscheiden sich die beiden Teams gar nicht so eklatant. Ich glaube, das ist dann auch schwer, da irgendwas rein zu interpretieren. Aber Phil, ist dieser Gedanke da bei den Spielern auch, heim und auswärts, die haben uns den Heimvorteil geklaut. Wow, jetzt müssen wir nochmal zupacken. Macht das was mit einem als Spieler?
Ich würde sagen, ja. Also gerade bei so, wenn man als heimstarke Mannschaft immer mit den Fans im Rücken gut performt hat, dann ist es so eine Sache, dass man natürlich dann ungern auswärts spielt. Natürlich auch umso ungerne in Fechter, die auch extrem heimstark sind. Ich glaube, Chemnitz konnte das für sich selber schon einschätzen, dass sie da echt viel Unterstützung haben. Allerdings würde ich auch Chemnitz so einschätzen, gerade auch durch den Europacup-Sieg, dass es was ja auch auswärts gemacht haben oder klar gemacht haben mit einem echten, das war ja echt eine schwere Aufgabe, das Rückspiel im Eurocup, dass sie da einfach eine eingeschworene Truppe sind, sehr, sehr eng zusammen sind und auch eng zusammen bleiben, dass sie da gar nicht so von außen, so wirklich von den Faktoren von außen geprägt werden können. Und dann werden sie einfach da sagen, ja, wir konzentrieren uns auf uns selber, wir sind tight genug zusammen. Und ich glaube, dass es wenig mit denen macht, aber auch nur deswegen, weil sie halt die Saison schon echt viel durchlebt haben und auch schon Erfolge gefeiert haben, was natürlich Confidence und Selbstvertrauen gibt.
Wir müssen auch auf Fechterseite natürlich eine Personalie noch beleuchten, zu der wir keine näheren Infos haben, weil wir keine Infos dazu bisher bekommen haben, nämlich die von Tommy Cusi. Der war ganz zum Schluss des Spieles auf einem Fuß getreten, dabei umgeknickt, musste runtergestützt werden, zumindest vom Feld. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob er dabei ist oder nicht. Es ist ein bisschen Blick in die Glaskugel. Robert, aber welchen Effekt kann das haben, dass Tommy Cusi dabei ist oder auch nicht dabei ist?
Ja, einen Rieseneffekt. Individuell als Playmaker ist Tommy Cusi für Rasta Vechta einer der, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler. Er hat den Ball extrem oft, extrem lang, extrem häufig in der Hand. Er trifft Entscheidungen, er nimmt Würfe. Und da wäre ein Ausfall, ja, das wäre richtig tough für Rasta Vechta. Wir kommen ja später noch auf die Würzburg-Ulm-Serie, da haben wir ja so einen Fall, wo der beste Spieler jetzt die Saison leider viel zu früh beenden musste. Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, wir drücken Tommy Cusi die Daumen, aber ein Ausfall würde Rasta natürlich unglaublich wehtun.
Mein Playoff-Baum ist ja übrigens schon komplett eigentlich in der Schrottpresse gelandet. Also wirklich, ich glaube, keiner hat schlechter getippt als Stucky. Macht aber nichts. Deswegen frage ich euch, wenn ihr jetzt tippen müsstet, diese Serie, an wen sie geht, ich will gar nicht wissen, wie hoch, an wen geht diese Serie? Phil?
Ich zuerst. Spielt Cusi Vechter.
Okay, das ist ein guter Take. Und du, Robert?
Ich habe Chemnitz in 5. Zwar nicht in meinem Bracket, aber das spielt ja mittlerweile keine Rolle mehr.
Aber
nach dem aktuellen Verlauf wünsche ich mir einfach 5 Spiele für diese Serie, weil die nach 2 Spielen schon so ja, mitreißend war. Ich finde, das war so die packendste Serie bisher, die wir gesehen haben aus diesen ersten beiden Spielen. Und da wünsche ich mir einfach 5 Spiele. Und ich glaube, wenn es dazu kommt, dass Chemnitz zu Hause die Nase vorn hat.
Spiel 5 in der Messe Chemnitz, da sind dann, ich glaube, so irgendwie so Kopfhörer, die man so sonst zum Presslufthämmer nimmt, dann absolute Pflicht. Ansonsten verletzt du da, glaube ich, irgendwelche Arbeitsrechte oder so. Ruppi ist bei uns. Guck mal, wir können Ruppi mit reinholen. Live in den Podcast. Er ist da. Glaube ich's denn?
Ja, grüße dich. Commissioner Phil sehe ich hier. Ja. Grüße, Commissioner Phil, Stucky und den Basketballjournalisten Robert Heuse.
Und den Fußballjournalisten Robert Fabig haben wir uns auch dazu geholt. Ruppi, erzähl, wenn ich dir jetzt 100 Euro in die Hand drücke und du musst sagen, Vechta oder Chemnitz, wer holt's am Schluss?
Uff, Chemnitz.
Okay.
Was sagt ihr denn?
Ja, Robert hat ja gesagt, käme jetzt in 5. Ich habe ja gar nicht nach dem Ergebnis gefragt. Er hat es trotzdem gesagt, ungefragt.
Geh ich mit.
Und Phil hatte gesagt, wenn Cusi fit ist, dann hol's Vechta.
Ja, Cusi-Diagnose kommt Dienstagvormittag.
Ja, also, wenn der Podcast draußen ist, müsst ihr noch ein paar Stunden warten und dann habt ihr die Diagnose. Robert Fabig, wie immer 1A funktioniert. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Du kannst mit uns einsteigen. Wir haben Alba gegen Bonn schon behandelt und jetzt gerade mit Chemnitz Vechta durch. Du durftest noch deinen Tipp abgeben. Dann lass uns doch mal rübergehen zu München gegen Ludwigsburg. Was hältst du von dieser Serie, Robert?
Du meinst mich jetzt. Also ich bin, ich bin ja praktisch direkt vom Feierbalkon der Meisterfeier des FC St. Pauli hier reingefallen in den Podcast. Mein Akku war pünktlich zu Beginn der Feier auf 0%. Ich habe den letzten 3 Stunden nichts mitbekommen. Sandy meldet sich gerade wieder. Ich habe jetzt nur das Ergebnis gesehen, dass die Bayern klar gewonnen haben. Was halte ich von der Serie? Ich gehe davon aus, dass die Bayern das in 4 Spielen klar machen werden. Schöner erster Sieg der Ludwigsburger mit einer überragenden Offensivleistung. Hat dann vielleicht auch die Bayern so ein bisschen animiert, da mal die Schrauben anzuziehen im zweiten Spiel. Finde ich ganz nett, dass die Serie kein Sweep wird. Ich glaube aber nicht, dass sich die Bayern jetzt noch eins nehmen lassen.
Hättest du nicht gesagt, dass du es nicht gesehen hättest, dann hätte ich dir das direkt abgekauft. Das war eine richtig gute Analyse von dir.
Stark, ne? Also, ja. Wir sagen ja das ja nicht. So passiert das ja die ganze Zeit immer. Wir bereiten uns ja nie vor.
Genau.
Und ballern ja einfach raus.
Bringt dir den kompletten Podcast in Verruf. Das stimmt absolut nicht. Aber schön, dass du dabei bist. Freue ich mich sehr. Okay, aber dann lass uns da ein bisschen tiefer eintauchen, denn ich habe Fragen. Und zwar an alle von euch. Erstes Spiel, Ludwigsburg mit dem herausragenden Offensivrating von 129, ich glaube sogar 0,3. Also nochmal 0,3 noch draufgesetzt. Ist wesentlich besser als ihr normales Offensivrating. Waren also total effektiv in diesem ersten Spiel. Aber offensive Effektivität kommt immer im Zusammenspiel mit defensiver Unzulänglichkeit, so will ich es mal freundlich formulieren. Robert, was hast du für ein erstes Spiel gesehen? Oder vielleicht starten wir mal mit der Frage, die ich gerne auch ruhig so polemisch stellen möchte. Sind die Bayern aktuell in einem Modus, der als Playoff-ready beschrieben werden kann?
Das ist eine gute Frage. Nach diesem ersten Spiel vielleicht jetzt ja. Das war vielleicht so ein Weckruf. Denn dieses Spiel war ganz merkwürdig. Also die Bayern hatten das ja eigentlich im Griff. Ich habe nach dem Spiel mit Coach Lasso gesprochen. Er meinte, naja, wir hatten das Ergebnis im Griff, aber wir hatten das Spiel nicht im Griff. Es ging ihnen, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Die Rebounds waren nämlich gut genug kontrolliert. Die Fehlerquote war einfach ein bisschen hoch. Dennoch waren die Bayern 8 Minuten vor Schluss mit 13 Punkten vorne. Dann kommen sie durch diese 2 Obstdreier, die vogelwild waren, noch in die Overtime, weil Ludwigsburg es einfach verpasst, einen Foul zu machen. Aber auch da konnten sie das Spiel dann nicht auf ihre Seite ziehen, weil Silas Melson komplett am Rad gedreht hat. Ich glaube nicht, dass die Bayern die Riesen unterschätzt haben, aber da kam einfach extremes Shotmaking dazu auf Ludwigsburger Seite. Und diese Welle haben sie geritten, und zwar bis zum Schluss. Und das war ein verdienter Sieg. Also sie hätten es eigentlich nach 40 Minuten schon klar machen müssen, dass es dann nach 45 erst geklappt hat. Hätte ich dann nicht mehr für möglich gehalten, aber umso mehr großen Respekt für dieses Spiel. In Spiel 2 ja, war die Trefferquote nicht mehr so hoch und dann dementsprechend das Ergebnis auch relativ deutlich zugunsten der Bayern. Die, um vielleicht noch einen Punkt aufzumachen, ich sehe gerade so eine kleine Point Guard-Problematik. Mit Francisco und Weiler Bepp verletzt und Bolmaro scheint in dieser Serie noch nicht angekommen zu sein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Super guter Punkt, den wir sicher auch in die weitere Diskussion auch mit einfließen lassen werden müssen. Ich habe deswegen so polemisch nachgefragt, weil ich mich immer wieder bei dem Gedanken erwischt habe, ob die Bayern wirklich Playoff-ready sind. Ich hatte vor den Playoffs, ich glaube auch hier im Podcast gesagt, die Bayern können sich eigentlich nur selbst schlagen. Ich gehe davon aus, dass sie 9-0 durch die Playoffs durchgehen. Und genau dieser Punkt, den du angesprochen hast, im letzten Viertel mit 13 zu führen gegen den Gegner und dann nicht komplett den Faden des Spiels abzuschneiden und dann plus 25 nach Hause zu gehen im ersten Spiel, dem Gegner zu zeigen, dass hier nichts zu holen ist, hören die Bayern auf zu spielen. Ludwigsburg fühlt sich eingeladen, klar, dann kommt Shotmaking dazu, das entwickelt eine Eigendynamik, sodass Ludwigsburg am Schluss als Achter gegen den Ersten gewinnt, obwohl die Play-Ins 2-mal unter der Woche gespielt haben und Bayern frei hatte. Und da spielt ganz sicher auch diese Point-Guard-Thematik eine größere Rolle, weil da natürlich eine gewisse Führung auch häufig dann vonnöten ist, gerade in Situationen, wo es dann mal einen Lauf gegen dich gibt, wo du merkst, der Gegner trifft taffe Würfe, dass du da einen längeren Angriff genau auf deine Option spielst, dass du eben nicht in diesen 8-0-Run, 10-0-Run reinläufst des Gegners. Das spielt da sicher mit, aber Phil, ist aus deiner Sicht der FC Bayern Playoff-ready oder anders gefragt, glaubst du, dass sie mit dem Mindset, das sie aktuell haben, am Schluss auch Meister werden können?
Ja, also ich glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, das war in dem Sinne einfach ein Ausrutscher. Einfach ein bisschen. Ich würde das auch gar nicht eher auf die Bayern-Seite schieben, sondern eher, dass Ludwigsburg einfach im klassischen Sinne ein Spiel geklaut hat. Wirklich einfach Highway Robbery, einfach geklaut. Und deswegen glaube ich auch, es wird dabei bleiben, weil den Bayern wird das jetzt nicht nochmal passieren. Also es ist ja heute schon nicht nochmal passiert und dann jetzt auch in der Rest der Serie nicht. Ich finde, Ludwigsburg sah heute auch echt tired aus. Wir haben es gerade angesprochen, Play-ins, beide Spiele gemacht. Sind jetzt, glaube ich, bei 7 Spielen in 2 Wochen oder so. Pi mal Daumen. Und da sind wir auch wieder von dem, was ich eben bei Berlin-Bonn gesagt habe. Der Kader ist halt nicht so breit wie von den Euroleague-Teams. Und ich glaube, das hat man heute gesehen und das wird ja jetzt nicht besser. Die spielen ja in 2 Tagen wieder. Also ich glaube, dass das jetzt durch ist. Und ich glaube auch, dass es so dieser klassische Schuss vor den Bug war für die Bayern, dass sie jetzt komplett. Also ich glaube, sie waren vorher schon Playoff-ready und Ludwigsburg hat es wirklich einfach geklaut. Und jetzt ist es aber nochmal so ein, ey, nee, das kann uns nicht nochmal passieren und wir latschen jetzt durch. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass sie 9-1 in den Playoffs sind und Meister werden.
Aber Robert, ich habe an der einen oder anderen Stelle dieses ja auch ein Stück weit locker lassen sehr deutlich gespürt. Ich habe, oder sagen wir es lieber so, ich habe nicht das Gefühl, dass die Bayern am oberen Limit ihrer Leistungsfähigkeit spielen. Noch in dieser Saison noch fast gar nicht. Weder in der Euroleague noch in der BBL. Ich habe immer das Gefühl, da ist noch Raum da zum Wachsen und gerade in den Playoffs auch. Da sind bestimmt nochmal 20% obendrauf, die diese Mannschaft gehen können. Oder liege ich da komplett falsch aus deiner Sicht?
Ja, ganz am Limit sehe ich sie auch nicht. Das glaube ich, hat aber auch wirklich jetzt damit zu tun, dass diese Spielmacher eben ausfallen. Und ich glaube, da so gefestigt ist die Mannschaft noch nicht. Wenn dir 2 von 3 Point Guards fehlen und Bolmaro hat gezeigt, dass er es kann, er hat aber auch gezeigt, dass er manchmal auch Probleme hat. Und ich glaube, dass diese Ludwigsburger Guard-Rotation als Matchup für Bolmaro nicht optimal ist. Da tut er sich relativ schwer. Also offensiv ganz besonders. Er kommt da nicht so in seinen Flow, bekommt seine eigenen Abschlüsse nicht, bekommt aber auch diese Offense nicht so richtig ans Laufen. Defensiv finde ich, sieht er ganz gut aus. Ansonsten die Bayern, sie haben natürlich unfassbar viel individuelle Qualität, die sie, finde ich, ganz ordentlich ausspielen, vor allem unter den Brettern. Das tun sie eigentlich in der Bundesliga die ganze Saison schon mit Booker und Ibaka. Da sehe ich kein besseres Duo. Das wird sie sehr, sehr weit tragen. Aber ich glaube, wie du sagst, spielerisch blitzt es immer wieder auf, aber so auf 40 Minuten gesehen kann da durchaus noch mehr kommen.
Ist das ein Luxusproblem, was die Bayern haben, oder sind das echte Schwierigkeiten auf der Point Guard Position? Robert.
Boah. Ja, natürlich ist es ein Problem erstmal. Ob das jetzt ein Luxusproblem ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde, dass Nick Weiler-Babb vor allem gegen Ende der regulären Saison die Offense wirklich sehr, sehr gut strukturiert hat. Also für mich war er der beste Point Guard, den die Bayern hatten. Francisco ist so ein bisschen ein kleines Loch gefallen, hat natürlich immer noch diese Mikrowellenfähigkeiten. Aber von der Konstanz her, sage ich nicht Bolmaro, Weiler-Babb, am besten. Und ich glaube, dass ihnen dieser Ausfall schon wehtut. Mal sehen, ob er in Spiel 3 dann eingreifen wird in Ludwigsburg. Ansonsten ist aber die Qualität immer noch da. Keine Frage. Der Kader ist so breit. Phil hat es gesagt. Diese Qualität muss reichen, um diese Serie gegen Ludwigsburg zu gewinnen. Dass es jetzt kein Sweep wird, hat vielleicht sogar schon ein bisschen Tradition. Es gab nämlich noch nie einen Sweep der Bayern gegen Ludwigsburg und man hat sich, glaube ich, schon 4 oder jetzt sogar das 5. Mal in den Playoffs getroffen. Nie ging die Serie 3-0 aus.
Ja, das ist genau das Thema, dass ich meinte, dass die Qualität der Bayern eigentlich so hoch ist, dass sie da so satt durchgehen müssen, ohne nur im Ansatz die Frage gestellt zu bekommen, ob sie das gewinnen. Aber das ist auch das Schöne dann am Sport, an den Playoffs insgesamt, am Basketball, dass du eben dann doch nicht alles so vorhersehen kannst, dass es dann doch nicht nur vom individuellen Talentlevel alles abhängt. Nächstes Spiel dann also in Ludwigsburg. Habt ihr Infos zu Nick Weiler-Babb und Sylvain Francisco über ein mögliches Comeback? Robert, Commissioner Phil?
Ich weiß nichts.
Also Weiler-Babb hat eine Sache an der Wade. Vor den Playoffs hat Coach Lasso gesagt, wäre das jetzt wirklich ein Do-or-Die-Spiel, könnte man ihn spielen lassen, würde natürlich riskieren, dass es schlimmer wird. Also ich denke, da ist zumindest ein Lichtstreif am Horizont. Francisco, ja, hat sich halt in Spiel 1 da diese Blessur eingefangen, war jetzt in Spiel 2 nicht im Kader. Was da genau fehlt, kann ich dir leider nicht sagen.
Ja, man muss aus Bayern-Sicht, glaube ich, und vor allem aus Bayern-Fansicht einfach hoffen, dass die Bayern in den nächsten Gang schalten, wie sie es dann auch übrigens beim Pokaltop vorgemacht haben, wo man auch so ein bisschen davor hin und her gerissen war, schaffen die das und wo es dann wirklich um was ging, da konnten sie dann auch nochmal diese zwei Gänge hochschalten, die ihnen aktuell halt noch fehlen, weshalb sie dann auch Spiel 1 abgegeben haben. Die Serie wechselt also jetzt nach Ludwigsburg. Ludwigsburg hat den Heimvorteil geklaut, wie es Phil Hartwig gut gesagt hat. Und damit steht es dort 1-1. Aber ich glaube, wir sind uns allgegenwärtig einig, dass und allübergreifend vor allem einig, dass Bayern dieses Ding holt in 4 Spielen, in 5 Spielen?
In 4.
In 4. 4. Alle zeigen die 4 in die Kamera. Vier. Sehr gut. Okay, dann haben wir noch eine weitere Serie für euch zu besprechen, die sich in Spiel 1 angebahnt hat. Die spannendste oder davor vielleicht auch schon, die spannendste zu werden und dann so rund 2,5 Minuten vor Schluss einen tiefen Crash erfahren hat. 2,5 Minuten vor Schluss des ersten Spieles, denn Otis Livingston, der aktuelle MVP der BBL, hat sich verletzt. Innenbandriss, Season out, heißt also, er wird nicht mehr eingreifen. Ist das die Serie komplett auf den Kopf gestellt, Rupert?
Ja, sieht man, glaube ich, am heutigen Ergebnis, ohne das Spiel gesehen zu haben. Ich habe das Ergebnis eben gesehen und dachte, oh shit, das wird sicherlich in Teilen am Livingston Schock gelegen haben, dass Ulm mit 36 Punkten gewinnt. Ich habe die Serie sehr knapp gesehen, war erstaunt, wie viele beim Ulmer Sweep waren. Inklusive dir, aber gut, das war jetzt nicht erwähnenswert, dass du da falsch lagst. Aber Ich hatte Ulm auch vorhin gesehen, allerdings in 5 Spielen und war jetzt nicht so erstaunt, dass Würzburg das erste geklaut hat. Jetzt fürchte ich, boah, wird es schwierig. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass Würzburg 1 zu Hause gewinnt, was an zwei Sachen liegt, dass ich Würzburg für sehr gut halte, selbst ohne Otis Livingston, und dass ich Ulm für gut halte, also wirklich auch für sehr gut halte, aber nicht für Meisterschaftsform Ulm und dass sie alles in Grund und Boden spielen, wenngleich sie das ja offenkundig im zweiten Spiel gemacht haben. Aber ultimativ sehe ich Ulm vorn, weil dann doch der Closer fehlt an der entscheidenden Stelle und Otis Livingston ist das System in Würzburg, ist der mit Abstand wichtigste Spieler dieser Saison gewesen, völlig zu Recht MVP, bester Offensivspieler, zumindest in der regulären Saison. Man hat es auch in Spiel 1 gesehen, wie stark er ist, wie wichtig, wie bedeutsam. Also ich fürchte, Würzburg wird sich davon nicht erholen können, was super, super schade ist nach der Saison. Ich glaube, mit Rückblick kann man dann trotzdem sagen, das ist eine, jetzt will ich gar keinen Abgesang auf die Würzburger jetzt schon anstimmen, aber man könnte, wenn es so kommen sollte, sagen, dass es trotzdem eine grandiose Saison war.
Ja, das machen wir dann, wenn es soweit ist, wenn sie ausgeschaltet sein sollten. Ich bin im Vorhinein dieser Serie davon ausgegangen, dass Würzburg dort Schwächen hat, wo Ulm seine Stärken hat. Und deswegen, das gehen die Ulmer da sauber durch, hatten zuletzt auch einen richtig feinen Lauf. Hinten raus in der Regular Season nach dem Eurocup wirklich extrem viel besser gespielt als unter der Saison. Deswegen ging ich davon aus und habe mich eines Besseren belehren lassen in diesem Spiel 1 und bin mal ein bisschen tiefer auch in die Recherche eingestiegen. Ich finde das cool, Ruppi, dass du mir quasi die Flanke gegeben hast. Ich muss nur noch Volley reinschießen, denn du hast gesagt, Otis Livingston, oder bleiben wir beim Basketball, du hast mir den Alley-Oop gegeben, ich muss ihn nur noch danken, mit meiner ausgebauten
Kopfleger, Kopfleger bei dir, bitte.
Ja, genau. Brettklatscher. dass eben Livingston das System ist, weil Filipowski sehr besonderen Basketball spielen lässt, der ein wenig an Thomas Isalo und TJ Shorts erinnert, weil er den Point Guard quasi, ja, das klingt bisschen weird, aber weil er ihn quasi melkt. Normale Spieler, die High-Volume Pick-and-Roll spielen so 10 bis 12 Pick-and-Rolls pro Spiel. Otis Livingston spielt 22 bis 23 Mal Pick-and-Roll pro Spiel und hat dabei eine Erfolgsquote von 1,2 Punkten ungefähr. pro Pick and Roll, die er entweder selber erzielt oder die er damit quasi kreiert, was ein brutal hoher Wert ist. Und wenn dir das wegfällt, weil du den Spieler nicht mehr hast, dann hast du plötzlich 23 Possessions oder ein bisschen weniger Possessions, aber 23 Pick and Rolls insgesamt, die frei werden, ja, die du spielen musst. Und wer soll diese Pick and Rolls spielen? Isaiah Washington ist nicht der Pick and Roll Spieler. Der zockt 1 gegen 1 oder wird bedient und schießt das Ding dann rein. Perry ganz genauso. Es gibt den Spieler nicht, der Otis Livingston ersetzen kann, der auch nur im Ansatz ein ähnliches Skillset hat. Livingston eben auch deswegen mit diesen exorbitant hohen Einsatzzeiten, die ihn am Schluss dann so wertvoll machen für die Mannschaft. Das ist, glaube ich, so das Riesenproblem, womit dann auch zu erklären ist, dass es in Spiel 2 dann einfach auch sichtbar war, dass er nicht wirklich ersetzbar ist für die Würzburger. Phil, hast du irgendwas entdeckt, wo du sagst, das wäre ein Ansatz, das Ganze irgendwie zu kaschieren, anders zu machen, in irgendeine Richtung schneller zu spielen, langsamer zu spielen? Irgendeine Idee?
Ja. Also erstmal der Vollständigkeit halber, heliocentric Basketball nennen wir das, also heliocentric Offense. Das Einzige, was man machen kann, ist einfach, dass alle im Komitee einfach ein bisschen mehr machen. Alle müssen ein bisschen mehr machen und irgendwie versuchen, das zu kompensieren. Und es ist, wie er sagt, es ist sehr, 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 sehr schwierig, weil das kann man nicht einfach so ersetzen. Du kannst halt hoffen, dass die Leute, die ein bisschen für sich selber kreieren können, wie zum Beispiel in Washington, ein Seljas, auch mal ein Klaassen im Post vielleicht einfach mal einen Crossfin kriegt und einfach mal vielleicht mal einen Post-Up-Korb macht, dass du da halt alle mal ein bisschen mehr hast. Ansonsten, Coach Filipowski spielt eine sehr starke Defense auch, einfach versuchen, noch mehr in die Transition zu kommen, wo man ja nicht so viel Creation braucht, weil man einfach eigentlich einfache Abschlüsse hat. Aber ansonsten sehe ich da auch nicht so viel Positives. Ich glaube aber, dass die auch wieder Heimvorteil in Würzburg sehr hoch oder sehr groß, dass das denen auch nochmal ein bisschen helfen wird. Und ich glaube, dass es Spiel 3 auf jeden Fall nochmal richtig brutal werden kann.
Das Ganze gibt es am Mittwochabend. Robert, ich fand Filipowski vor dem Spiel sehr interessant am Mikro von Dein, als er eine versteckte Nachricht, die aber doch sehr direkt war, gesendet hat und hat gesagt, wenn du auf dem Level über einen konstanten Zeitraum performen möchtest, dann brauchst du 12 Leute im Kader, die accountable sind. Das hat er scheinbar aktuell nicht. Gleichzeitig die Frage damit verbunden, Otis Livingston ist einer der Spieler, der am meisten Spielzeit überhaupt bekommt, im Schnitt und durch seine 34 Einsätze sowieso. Dadurch, das ist keine Erklärung, aber das ist zumindest ein naheliegender Grund, ist Verletzungsrisiko etwas höher. Bei solchen Sachen ist es ohne Gegnerkontakt passiert, ohne Kontaktverletzung. Wie siehst du da die Konstellation bei den Würzburgern? Müssen die da nachlegen? Müssen die genau daraus lernen für die Zukunft?
Ja, ich glaube, wenn sie könnten, hätten sie sich auch dieses Jahr schon breiter aufgestellt. Wir dürfen einfach nicht vergessen, wo die Würzburger herkommen. Dass die etattechnisch nicht Platz 5 sind in der BBL, sondern vielleicht eher der 5. von unten. Keine Ahnung, wir haben keine konkreten Zahlen vorliegen, aber die sind definitiv, was den Etat angeht, im hinteren Drittel der Liga zu verorten. Das heißt, auf Basis dessen haben sie unfassbar viel herausgeholt. Wenn sie die Möglichkeit hätten, und ich glaube, Sascha Filipowski hat das sicherlich auch mit Chris Olonscha und den anderen Verantwortlichen besprochen. Ja klar, die Rotation 1-2 Spieler breiter aufzustellen, wäre natürlich schön. Vielleicht kommende Saison auch schon mit Blick Richtung europäischer Wettbewerb, der ja in Würzburg nicht ausgeschlossen ist. Da müssen sie sich eigentlich breiter aufstellen. Aber am Ende ist es eine Frage der Kohle. Und ich finde, aktuell haben sie für das Budget, was sie zur Verfügung haben, wirklich das Maximum herausgeholt. Und dieses Team funktioniert. Ich finde, man hat es auch jetzt in diesem Spiel 2 im ersten Viertel gesehen. Die spielen guten Basketball. Da läuft die Murmel. Da werden die Würfe getroffen. Klar, irgendwann macht sich das natürlich auch bemerkbar. Die Belastung, die dünne Rotation, wenn MVP fehlt. Aber so der grundlegende Ansatz, der ist auf jeden Fall vorhanden und der ist richtig, richtig gut. Und da ist perspektivisch was möglich. Der Coach hat Vertrag, Seljas hat verlängert. Also da ist was Gutes in the making, wie man so schön sagt.
Ja, aber ich, wenn ich da einfach mal kurz reinspringen darf. Okay. Also auf jeden Fall breiter aufstellen in den, vielleicht in den, auf den jetzt mal quote unquote Rollenspielerpositionen, dass man da einfach nochmal ein bisschen mehr Breite reinkriegt. Aber grundsätzlich den Style of Basketball, den du da spielen lässt, den kannst du ja nicht, willst du dir da zwei Livingstons hinstellen? Das geht ja auch nicht. Die können ja nicht quasi koexistieren, nur für den Fall der Fälle, dass dann vielleicht einer mal von den beiden sich verletzt, dann muss der andere halt so spielen, wie sie jetzt spielen. Also das, ich glaube nicht, dass das in Würzburg funktionieren würde. Das, auch in Paris würde das, glaube ich, nicht funktionieren, wenn du da einfach irgendjemanden hinter DJ Shorts die ganze Saison setzt, der nur irgendwie nur 10 Minuten spielt oder lass es halt 15, 20 sein. Auf einmal muss er dann das übernehmen, was TJ macht. Ich glaube, dass das einfach nicht vereinbar ist mit dem Style of Basketball. Auf anderen Positionen auf jeden Fall, gehe ich mit, klar, aber nicht auf dieser kompletten Leader-Position, dieser MVP. Ich glaube, einen MVP kannst du nicht ersetzen.
In keiner Form. Das finde ich eine interessante Diskussion, ob du einen heliozentrischen Basketball spielen kannst mit einem breiteren Kader, bestimmt. Ja, das könnte funktionieren, aber den Main-Spot wirst du trotzdem nicht ersetzt bekommen. Übrigens, gleiches Beispiel bei DJ Shorts in Crailsheim, als er sich im FIBA Europe Cup den Brustmuskel gerissen hatte und die Crailsheimer dann fast noch abgestiegen wären, weil er nicht mehr mit dabei war. Vorvergangene Saison oder ja, in der Saison vor der Bonner Saison. Auch Parker Jackson Cartwright, als er in die USA fliegen musste, für 4 Spiele, glaube ich, raus war. Da haben sie sogar noch überraschend gut gelöst in Bonn damals. Aber auch da hat man gemerkt, da fehlt ein elementares Teil dieses Spielsystems. Das ist, glaube ich, aber auch das Risiko, das du einfach nehmen musst, wenn du so ein heliozentrisches, wie du es genannt hast, Phil, Stil oder so einen heliozentrischen Stil von Basketball aufbaust. Oder das ist genau das Risiko, das du am Schluss nehmen musst und sagen musst, gut, live or die with it.
Ja, absolut, absolut. Und ich glaube auch, dass sich so ein Stil anbietet für Clubs, die vielleicht im unteren Drittel budgetmäßig sind. Und Vereine, die das nicht sind, können sich breiter aufstellen, aber die spielen halt nicht so im Basketball. Das Spiel können halt 4, 5 Leute übernehmen und es ist aber nicht nur einer. So zum Beispiel wie bei Bayern. Da gibt es ja mehrere Jungs, die übernehmen können. Und wenn aber einer von denen ausfällt, ist es halt nicht so schlimm, weil alle sich das ungefähr teilen über die Saison weg.
Ja.
Jetzt polemisch.
Ja, total. Aber dann wären wir wieder bei den Vor- und Nachteilen. Und weil wir vorhin über die Bonner gesprochen haben und gesagt haben, die sind so breit aufgestellt, da ist keiner, der dann übernimmt. Das ist bei den Würzburgern klar, wer dann übernimmt. Ja. Allerdings, wenn sich bei den Bonnern einer verletzt, dann kann der auch einfacher wieder ersetzt werden. Siehe Benedikt Turudic beispielsweise, der dann raus war, der natürlich auch ein wichtiger Spieler ist im Gesamtsystem, der aber auch irgendwie einigermaßen zumindest ersetzt werden kann dann in der Breite. Ruppi, ich gehe mal davon aus, dadurch hat sich dann der Heimvorteil erledigt, oder? Für die Würzburger. Beziehungsweise für die Ulmer und die Auswirkungen davon.
Ja, das habe ich ja eben gemeint. Also ich kann mir vorstellen, dass die Würzburger vielleicht noch eins holen, aber insgesamt sehe ich Ulm da vorne, aber eine Frage an den Commissioner in dem Fall. Glaubst du, glauben Sie, Commissioner, da sind wir jetzt natürlich per Sie, Herr Hartwig, glauben Sie, dass dieser heliozentrische Spielstil ist, der in den Playoffs auch funktioniert, zumindest auf europäischem Niveau?
Ja, Herr Hartwig, das ist eine gute Frage, auch eine berechtigte Frage. Und ich würde sagen, ja, also wenn er sich nicht verletzt, dann klappt's ja. Wir hatten das letzte Saison in Bonn auch, die ja auch bis ins Finale gekommen sind mit TJ, der sich ja dann auch noch verletzt hat in der letzten Serie. Also solange sich keiner verletzt, ist das absolut kein Problem, meiner Meinung nach. War auch, also das, wo das ja eigentlich am ehesten herkommt, war ja hier Daryl Morey's Houston Rockets. Und solange James Harden funktioniert hat, war das auch okay. Und sobald er das halt nicht getan hat, war es halt nicht mehr so gut. Also grundsätzlich, klar, ich finde, das kann funktionieren, außer man verletzt
sich. Ist natürlich das Risiko, dass man enorm abhängig ist von einer Person. Und wenn man die vielleicht nicht defensiv ausschalten kann, dann kann sie sich eben selber ausschalten durch so eine Verletzung.
So, und dann kannst du ja wieder so später, also natürlich gibt es immer Freak-Injuries, auf jeden Fall, aber dann reden wir wieder von Load-Management und so Injury-Prevention und auch mal einfach mal ein Spiel aussetzen vielleicht oder einfach mal eins verlieren während der Saison, weil man halt weiß, okay, das in der Long Run ist es positiv für uns. Aber wenn es halt eine Freak-Injury ist, irgendwo gehört auch Luck dazu, ist nun mal so.
Total, aber ich glaube trotzdem, dass man sich schon die Frage stellen muss, in so einem Zusammenhang, wenn du den Spieler hast, der unter den meisten Minuten überhaupt in der BBL gespielt hat, sich dann ohne Fremdeinwirkung verletzt. Das kann immer passieren, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es eher passiert, wenn man einen eher überlasteten Körper hat, als wenn man einen Körper hat, der 20, 25 Minuten gespielt hat über die Saison und vielleicht nur in 30 statt 34 spielen, oder?
Ja, 100%. Also das wird auf jeden Fall einen großen Teil auch haben.
Das ist die Risikominimierung oder Maximierung einfach, die da bei solchen Situationen dann mitspielt. Allerdings kommen wir dann jetzt zu eurem aktuellen Stand. Es steht 1-1 am Schluss. Macht's Ulm für euch, oder? Kopfnicken auf allen
Vier.
Scores, auf allen.
Nee, ich habe gesagt, die holen noch ein Spiel. Sorry,
Bildschirm.
Fünf.
Sage ich auch.
Robert sagt den 4, Rupert den 5. Phil sagt auch den 5. Ja, aber da müsste aber Ulm erstmal zweimal in dieser Hölle von Würzburg da gewinnen. Das ist, glaube ich, alles andere als
leicht. Ich wollte gerade sagen, Robert, dann fahren wir nach Würzburg, guck dir das mal an. Das ist schwer.
Da kannst du auch gleich deine Presslufthammer-Kopfhörer mitnehmen. Okay, gut, dann hätten wir das bis hierhin abgeklärt. Sehr tiefer Deep Dive rein in Spiel Nummer 1 und 2 auf allen Plätzen, auf allen Serien. Die Serien wandern jetzt zu den niedriger Platzierten und gehen dort weiter. Es ist auf jeden Fall mega spannend in der BBL. Ich freue mich da sehr drüber, dass wir so geile Playoffs hatten. Ich hatte es etwas langweiliger erwartet, wenn ich ehrlich bin, bin aber positiv überrascht, sehr positiv überrascht sogar. Und entsprechend viel Spaß macht es dann natürlich, jeden Tag Basketball zu gucken. Vor allem jeden Tag, dass man zwei Spiele direkt hintereinander gucken kann. Da wird die ein oder andere Ehefrau, der ein oder andere Ehemann, der nicht so Basketball interessiert ist, vielleicht verrückt. Aber für uns Freaks ist das natürlich absolute allererste Sahne. Ich saß heute auf dem Balkon und habe Basketball geguckt. Das war ein Traum. Okay, dann lass uns jetzt ganz kurz rübergehen und zwar ins Big Spotlight. Da haben wir für euch nämlich zwei Athletinnen, die absolut Übermenschliches geschafft haben. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, scrollt mal ein bisschen durch eure Timeline, schaut bei den 3x3-Turnieren. Denn Svenja Brunkhorst und Sonja Greinacher haben mit ihrem Team im 3x3 geschafft, was noch keine deutsche Mannschaft vor ihnen geschafft hat. Sie haben sich qualifiziert für das olympische Turnier im 3x3. Das haben auch die Männer übrigens nicht geschafft, die Deutschen, aber die Frauen haben es geschafft. Und dazu sind also zum deutschen Männer 5 gegen 5 Team, auch das 5 gegen 5 Team der Frauen, jetzt auch noch das 3x3 Team der Frauen mit dabei. Und bei den beiden gibt es den Sonderfall, dass sie sowohl im 5 gegen 5 als auch im 3 gegen 3 das Olympia-Ticket gelöst haben. Ein echtes Luxusproblem. Wir besprechen nämlich jetzt mit ihnen, ob es möglich ist, beide Turniere gleichzeitig zu spielen oder ob sie sich entscheiden müssen, wie sie da diesen Big Shot von Svenja Brunkhorst in Debrecen wahrgenommen haben, wie sie ihn erlebt haben und was sie jetzt aus der Situation machen. Viel Spaß im Big Spotlight. Hier sind Svenja Brunkhorst und Sonja Greinacher für euch.
Das Big Spotlight.
Klingt verrückt, aber es ist tatsächlich so. Es gibt zwei Frauen, die haben genau zwei Tickets für Olympia gelöst. Welches sie in Anspruch nehmen oder ob sie vielleicht beide in Anspruch nehmen werden, das werden wir jetzt gleich mal fragen. Grüß euch erstmal Svenja Brunkhorst und Sonja Greinacher. Hi.
Hallo.
Hi.
Wir müssen das Ganze mal aufarbeiten. Mit der 5 gegen 5 Nationalmannschaft habt ihr das Olympia-Ticket schon gelöst. Svenja, wir hatten da schon mal mit dir im Podcast auch drüber gesprochen. Das war schon mal ein Riesending, weil ihr es das allererste Mal geschafft habt. Jetzt ist 3x3 Basketball noch nicht so lang mit dabei, als dass man da irgendwie von einer großen Historie sprechen könnte. Ihr habt es trotzdem geschafft, euch zu qualifizieren und das spektakulär, glaube ich, wie fast keine andere Mannschaft, können wir auch noch gleich drüber sprechen. Erstmal die entscheidende Situation, ich glaube, die allermeisten haben sie es mittlerweile in ihren Social Media Reels gesehen, dieser Dreier von dir, Svenja. Erzähl mal, wie hast du diese Situation miterlebt? Ihr lagt 16-17 hinten, scoret dann und was passiert dann?
Ja, genau. Sunny scored zum 17-17. Im 3x3 ist ja immer, wenn es nach der regulären Zeit keinen Sieger gibt, geht es in die Overtime. Und am Anfang beim Münzwurf, der ausgespielt wird, nehmen wir auch meistens immer schon die Overtime, dass wir danach immer das Recht haben, da zu starten. Und da ist auch unsere Quote relativ gut. Also war ich da schon mal relativ entspannt, dass Sunny kurz vor Schluss dann nochmal ausgeglichen hat. Dann ist aber die Aktion, dass Claudia Papp, eine Spielerin von den Ungarinnen, die schon in dem Spiel, ich glaube, 9 oder 10 Punkte gemacht hat, zum Korb geht. Ja, Marie blockt sie heftig weg. Also das war echt ein sehr, sehr schöner Block. Und es sind noch, glaube ich, so 2, 3 Sekunden auf der Uhr. Und ich kriege von allen Seiten, auch von meinem Team, gerufen, dass ich den ja noch werfen soll. Und das ist ein Wurf, den man im 3x3 wirklich oft trainiert, also dieses rückwärts rauslaufen und schnell ein Release finden, schnell werfen. Und ja, wenn man Sunny fragt, wie oft muss ich den machen im Training, ich weiß gar nicht wie oft, aber ich trainiere relativ oft und jetzt hat sich's mal ausgezahlt.
Absolute Ekstase danach, man hört das auch auf diesen Social Media Reels, dass da noch geschrien wird nebenher, wirf, 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 und du schießt ihn tatsächlich rein. Was hast du, Sonja, in dieser Situation gedacht, als du gesehen hast, der Ball ist in der Luft? Ging da irgendwas durch deinen Kopf? Was ist da passiert bei dir?
Ja, das war ganz witzig, weil irgendwie, also erstens sah der schon einfach unglaublich gut aus, der Wurf. Und ich glaube, man sieht das auch auf dem Video. Ich hatte schon super früh, als Svenja den losgelassen hat, irgendwie meine Faust oben, weil ich mir wirklich schon sicher war, als sie ihn losgelassen hat, dass der reingeht. Also der sah gut aus. Ich hatte es irgendwie im Gefühl. Und wie Svenja sagte, sie hat es in den letzten Wochen, Monaten so oft trainiert. Es war echt ein Schwerpunkt so in den Trainings, auch am Ende von den Trainings nochmal 20, 30 von den Dingern so zu werfen. Und ja, Wahnsinn.
Wie ist die Quote so im Training bei diesen Dingern?
Es gibt bessere Tage, es gibt schlechtere Tage. Nee. man muss echt sagen, dass über die Jahre, ich glaube, alle, die mich verfolgt haben in meiner Karriere, dass der Wurf jetzt nicht die absolute Stärke von mir war. Und im 3x3 muss man halt schon relativ viel werfen. Und wir haben versucht, einen schnelleren Release hinzubekommen. Und ich glaube, jetzt in den letzten Monaten ist die Quote auf jeden Fall im Training besser geworden.
5 von 10, 6 von 10 im Training?
Ja, doch, auf jeden Fall, ja.
Ja, also das klingt doch schon mal nach einer ziemlich guten Quote. Wie lange spielt ihr schon zusammen insgesamt? Seit wann habt ihr euch das erste Mal, ich glaube wahrscheinlich in der Nationalmannschaft das erste Mal zusammengespielt, oder? In irgendeiner U.
U16, 91er Jahrgang war das erste Mal, EM dann zusammen der Sommer und dann seitdem halt jedes zweite Jahr zusammen.
Boah, U16, 91er, boah, da muss ich kurz rechnen. Das war dann 2006, 2007, irgendwie sowas?
Ne? 2007. Ja, ich glaube auch. Also schon ein bisschen länger her.
Kein Wunder, geht dann da die Faust schon während des Wurfes hoch. Ja. Wenn ihr euch so gut kennt. Wahnsinn, das war jetzt das olympische Qualifikationsturnier, was es ja im 5x5, 5 gegen 5 auch noch gegeben hat, wo ihr dann auch gespielt habt in Brasilien. Was war der große Unterschied zwischen diesem Turnier und den anderen Turnieren, wo ihr sonst auf der 3x3-Tour immer unterwegs seid zusammen, Svenja?
Ja, natürlich war es für uns, wir hatten eine zweite Chance, so gesagt, für ein Ticket für die Olympischen Spiele. Wir haben ja vor gut 1,5 Wochen, 2 Wochen waren wir in Japan, hatten auch die Chance, uns für Olympia zu qualifizieren. Da war die Chance, also es waren 8 Teams, ein Ticket wurde vergeben. Da sind wir im Halbfinale rausgeflogen. Da haben wir, glaube ich, relativ viel gelernt. Kurz davor haben wir die Tour eröffnet. Bei uns ist es ja eher so wie beim Beachvolleyball oder Tennis. Wir haben unterschiedliche Turniere in der Saison weltweit und hatten da ein Turnier in Springfield. Also sind aus den USA nach Japan geflogen. Das Reisen ist unser bester Freund. Und ja, dann hatten wir halt 2 Turniere als Vorbereitung und ich glaube, die brauchten wir auch, weil die Saison 3x3 ist immer sehr antizyklisch zur 5 gegen 5 Saison und wir hatten lange keine Wettkämpfe und ich glaube, diese 2 Turniere brauchten wir, um in dieses Turnier zu starten und ja, auch irgendwie unsere Sicherheit zu finden als Team. Das kommt natürlich nicht von einfach so, dass es halt irgendwie funktioniert und es sah alles noch nicht ganz so rund aus, glaube ich, manchmal, aber wir waren mental total ready in diesem Turnier, wir haben kein Spiel verloren und darum, ich glaube, ich war es so ein Prozess über die Wochen und für dieses Turnier waren wir sehr, sehr ready.
Jetzt haben wir natürlich die Frage aller Fragen. Das ZDF Sportstudio hat eben gepostet, ihr habt 2 Tickets zu Olympia. Ein Doppelstart wäre erlaubt. Was macht ihr jetzt mit diesen 2 Tickets? Weil ihr könnt ja schlecht sagen, hey, ich nehme jetzt noch eine Freundin und nehme die einfach mit.
Svenny? Ja, ich wollte gerade sagen, das darfst du beantworten. Ja, das ist... Wir haben es schon vor dem Turnier immer gesagt, dass wir es immer erst nach dem Turnier beantworten. Jetzt sind wir heute nach Hause gekommen und es ist immer noch nicht besprochen jetzt heute. Also wir sind erstmal jetzt heute gelandet, müssen erstmal alles sinken lassen, müssen, glaube ich, erstmal auch einfach klarkommen und uns selber auch nochmal besprechen. Und ich war auch zum Beispiel mir auch nicht so sicher, wie das jetzt alles läuft, dass es gleich, dass es zeitgleich starten, also es gehen würde. Deshalb, also muss man jetzt mal abwarten, was die nächsten Besprechungen so bringen.
Ich glaube, die Krux daran ist ja, dass die 5 gegen 5 Turniere in Lille stattfinden und die 3x3 Turniere in Paris. Ist jetzt keine Strecke, die man nicht fahren könnte. Also das ist, glaube ich, das kleinere Problem. Aber natürlich die körperliche Belastung von einem olympischen Basketballturnier. Und die von einem 3x3, was eine komplett andere Belastung ist, die aber natürlich auch vielleicht sogar nochmal ein Level höher ist als beim 5 gegen 5, weil sie eben gedrungener ist, die in einem Körper zu vereinen, wird wahrscheinlich schon eher schwer, oder Svenja? Ich glaube, man muss sich am Schluss entscheiden, oder? Beides, ist es körperlich möglich, beides zu spielen?
Keine Ahnung, wir haben es letztes Jahr gemacht im Sommer. Wir sind nach der WM zur EM gefahren, 5 gegen 5, also nach der WM 3x3 hatten wir 3 Tage und sind dann zur EM gefahren. Aber es geht, glaube ich, ums Commitment. Also das war letztes Jahr schon wirklich schwierig, so gesagt, auf 2 Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Es hat irgendwie funktioniert, aber es ist... So wie du gesagt hast, es ist Halbfeld, Ganzfeld, es ist ein anderer Ball, es ist eine andere Defense, es ist eine andere Struktur und wir reden über das größte Sportevent und ich glaube, da ist es dann schon auch wichtig, dass man sich als Spielerin, als auch die Mannschaft sich komplett auf jemanden fokussieren und konzentrieren kann. Also so geht's mir. Wenn ich da hingehen möchte, dann möchte ich das mit 100% machen. Und ich glaube, dass es schwierig wäre, wenn ich am 29. Lille spiele und dann mit dem TGV nach Paris und am nächsten Tag 3x3 und wieder so hin und her. Wäre schön. Ich glaube, das wäre ein Traum, irgendwie bei beiden da ein Teil zu sein. Aber ich glaube, das ist, kann ich mir auch selber nicht gerecht werden und dem Team nicht. Und darum muss es eine Entscheidung geben.
Okay, aber ihr habt euch auch noch keinen Zeitplan bis dahin festgesetzt, wann ihr sagt, bis dahin muss es entschieden sein, jetzt übermorgen oder bis Anfang Juni oder irgendwas in die Richtung. Geht wahrscheinlich auch dann im Zusammenspiel mit den Bundestrainern oder Trainerinnen in dem Fall.
Genau, also ich glaube, wir kriegen jetzt gerade so 1-2 Tage, wo wir selber den ganzen Prozess und uns mal Gedanken machen können und dann werden Gespräche geführt werden, definitiv. Also im Moment ist es sehr schön zu sehen, dass ein Support von beiden Teams da ist. Also es ist kein Gebuhle um wer geht wohin oder kommt zu mir und hier Absprachen, da Absprachen. Es ist wirklich schön, wir haben einfach jetzt 16 Mädels, Frauen, die bei Olympia teilnehmen können und wo wir uns dann entscheiden, ist gerade noch dieses Luxusproblem und ich glaube, wir müssen da, Sunny und ich müssen uns selber gerecht werden, was wir wollen und ich hoffe, dass wir da mit allen Weg finden, zusammen eine perfekte Lösung für Basketball Deutschland, für uns als Spielerin zu finden.
Luxusproblem, du hast es schon angesprochen, das finde ich ein sehr gutes Wort. 2 Tickets und nur 1 davon kann erstmal eingelöst werden, allerhöchstwahrscheinlich zumindest. Sunny, jetzt seid ihr in der einen Mannschaft 2 von vielen, das soll gar nicht despektierlich klingen, sondern ihr seid da beim 5 gegen 5, habt ihr noch andere Stars mit in der Mannschaft wie Satou, wie Niara, wie Leo Fiebig und so weiter und so fort, die alle in der WNBA spielen. Im 3x3 seid ihr jetzt die Stars, ihr 2 vor allem, die Gesichter dieser Mannschaft, die man auch nach außen kennt. Auch wenn man das als Spieler vielleicht oder Spielerin nicht ganz so gerne sagen mag, es ist meine Meinung, deswegen kann ich das sagen. Spielt das denn eine Rolle bei dir in der Entscheidung?
Es spielt vor allen Dingen eine Rolle, dass man natürlich jetzt seit 2-3 Jahren dieses Projekt gestartet hat beim 3x3, sich dafür voll committed hat. Es war ja auch zwischendurch, sah es schon so aus, als würden wir bei der 5-gegen-5 Nationalmannschaft komplett rausgehen, haben dann nochmal bei der EM mitgespielt, dann ging es nochmal weiter mit der Olympia-Quali und so weiter. Aber man hat halt auch einfach mit den Mädels vom 5-gegen-5 jahrelang zusammengespielt, ne? Also mit einer Marie Güllich, einer Alex Wilke und jetzt auch mit Leo auch schon ein paar Jahre und so weiter. Das verbindet natürlich auch. Das ist ein ungehöriges Zusammenhaltsgefühl. Und es ist echt nicht leicht, aber wir reden über Olympia-Quali und das ist einfach mal das, was ganz oben drüber steht.
Wo stehen denn die Medaillenchancen größer? Im 5 gegen 5 oder im 3x3? Was würdet ihr sagen? Sorry, Robert, ich hatte dir bei den Parade gefahren. Nächste Frage geht an dich.
Alles gut. Alles
gut. Svenja, wenn du so überlegst, 3x3 oder 5 gegen 5, wo stehen denn die Chancen, besser eine Medaille mitzunehmen?
Ja, das Feld ist, glaube ich, bei beiden Competition extrem. Extrem gut. Also wir wissen um die Hammergruppe beim 5 gegen 5, das ist schon ein absoluter Kracher mit USA, mit Belgien und Japan. Also USA und Japan waren 1 und 2 in Tokio und Belgien, wir wissen gerade um deren Stärke, gerade als Europameister. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, da auch rauszukommen, das wissen wir auch. Aber wir wissen auch um unsere Stärke. Und beim 3x3, ich glaube auch wirklich, dass da sich gerade die besten Teams qualifiziert haben. Also es ist auch da USA, China, Australien, also eigentlich ungefähr die gleichen Teams, die beim 5 gegen 5 sind, sind auch beim 3x3. Spanien ist bei beiden Competition vertreten. Also das ist schon sowohl als auch sehr, sehr gut besetzt. Ja, vielleicht ist die Chance beim 3x3, weil der Modus ein bisschen, also der Spielplan ein bisschen anders ist, und nur 8 Teams, da ist die Chance größer. Ich weiß es gar nicht. Es ist wirklich auf beiden Competitions echt sehr, sehr gut besetzt und schwierig.
Das war ich auch meine Frage. Eigentlich ein schöner Abschluss. Sie haben es beide gesagt. Durch diese 2 Olympiatickets, die die Damen jetzt haben, man ermöglicht auch einfach mehr Spielerinnen, dieses Event zu erleben, mal ganz losgelöst vom sportlichen Abschneiden. Olympia nur alle 4 Jahre. Und ich glaube, auch das ist ein ganz, ganz wertvoller Punkt, den man mal losgelöst von der sportlichen Situation ins Auge fassen muss.
Ja, absolut. Da habt ihr wirklich Großes geleistet. Und ich weiß gar nicht, wie viele Athletinnen und Athleten es gibt bei Olympia, die tatsächlich 2 Tickets in 2 verschiedenen Sportarten, wenn wir das so sagen wollen, gelöst haben. Ihr 2 habt es auf jeden Fall geschafft. Glückwunsch dazu. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Wir drücken euch die Daumen für die richtige Entscheidung und freuen uns sehr, euch auf jeden Fall in Paris dabei zu haben, egal ob im 5 gegen 5 oder im 3x3. Danke, dass ihr bei uns wart.
Vielen Dank. Ja, danke euch.
So, das also das Big Spotlight. Sehr sympathisches Gespräch, Robert, und 2 Athletinnen, die bisher, ich lehne mich da einfach mal aus dem Fenster, was geschafft haben, was noch kein einziger Basketballer, noch keine einzige Basketballerin in Deutschland davor geschafft hat. 2 Olympiatickets im selben Jahr.
Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe gerade eben noch mal recherchiert, weil ich so im Kopf hatte, es gab mal eine Dame aus der DDR, Christa Luding, die war auch 2-mal bei Olympia, nämlich einmal im Sommer und einmal im Winter. Ist auch spannend. Eisschnelllauf und Leichtathletik.
Aber sicher nicht beim Basketball, oder?
Nein, das leider nicht.
Du kannst auch,
glaube ich, alles für dich auch spektakulär machen, oder? Fährst du mal im Sommer, fährst du mal im Winter?
Krass, weißt du noch die Sportarten?
Ja, Eisschnelllauf im Winter und Mittelstrecke, ich glaube 1500 in der Leichtathletik im Sommer.
Ja, würde sogar irgendwie zusammenpassen. Ruppi, was hattest du noch den Commissioner gefragt?
Phil, du könntest das ohne weiteres machen, oder? Parallel spielen, 5 gegen 5 und dann kurz nach Paris rüber, 3x3.
Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben noch nicht 3x3 gespielt. Noch kein einziges Mal, ich könnte es nicht.
Geht dir zu schnell, oder?
Gar nicht.
Vor allem.
Ja, komm mal. Nee, es ist, glaube ich, nicht mein Game. Ich glaube, wenn man da nicht werfen kann, dann ist es schwierig.
Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Spannende Angelegenheit. Wir müssen aber natürlich auch noch zum Abschluss dieser Sendung, da werfe ich euch jetzt ein bisschen ins kalte Wasser, über den internationalen Wettbewerb sprechen. Die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb läuft ja in der BBL auch. Das ist wichtig für die meisten Teams, die zumindest die nicht in der Euroleague oder im Eurocup unterwegs sind, nämlich die, die sich für die Champions League und für den FIBA Europe Cup qualifizieren, weil da eine Frage von einem Hörer reinkam. Es geht natürlich über die Endplatzierung am Schluss, nicht nach der Regular Season, sondern da, wo dann die Teams am Schluss landen. Wenn zwei Teams beispielsweise im Viertelfinale ausscheiden, das eine ist Achter geworden in der Regular Season, das andere ist Sechster geworden in der Regular Season, dann ist das Team, das in der Regular Season höher gerankt war, natürlich vor dem Team, das niedriger gerankt war. Und das ist entsprechend wichtig, weil eben die Plätze dann verteilt werden bezüglich der Champions League und bezüglich des FIBA Europe Cups. Letztes Jahr war es so, dass die Champions League drei Plätze für Deutschland übrig hatte, plus einen Quali-Platz und dazu einen sicheren Platz für den FIBA Europe Cup, plus einen über die Qualifikation. Ihr wart ja mit Göttingen auch in der Basketball Champions League Quali, die relativ tough ist, weil du alle Spiele gewinnen musst. Die habt ihr nicht geschafft, aber im FIBA Europe Cup war der dafür lang unterwegs.
Ja, genau. Erstes Spiel in der Quali verloren und dann nach der zweiten Runde rausgeflogen im Europe Cup. Ja.
Also da ist es jetzt in den Playoffs natürlich auch immens wichtig, gerade für Mannschaften wie Vechta, wie Chemnitz, wie Ludwigsburg, wie Bonn, geht es dann natürlich darum, irgendwie die nächste Runde zu erreichen, um dann da möglichst gut in der Quali abzuschneiden. Wie das dann ganz genau aussieht mit der Verteilung der Plätze, wer an welcher Qualifikation teilnehmen darf und wer wofür qualifiziert ist, das werden wir euch dann nach der Saison nochmal dann aufbereiten, selbstverständlich. Aber wir müssen natürlich noch eine Sache klären, Jungs, denn am kommenden Wochenende wartet eines der größten Basketballereignisse, ich würde schon fast sagen weltweit, zumindest vom Level her, vom Basketball-Level her, in Berlin auf uns und zumindest drei von vier sind mit am Start. In Berlin beim Euroleague Final Four. Phil, du nicht, oder? Bist du dort?
Nee, bin ich nicht.
Dann sind es drei von vier. 75% Trefferquote, sehr gut. Aber lass uns trotzdem drüber sprechen, oder? Wir müssen, würde ich sagen, eine kleine Vorschau sollten wir schon liefern auf dieses fette Event, wovon wir euch dann auch live direkt berichten werden. Ruppi, was erwartet uns?
Auf jeden Fall eine gute Atmosphäre. Also ich meine, das ist ja fast ein feuchter Traum eines Euroleague-Fans, was da an Fanscharen auf Berlin zukommt. Wir haben Fenerbahce, wir haben beide Griechen dabei mit Panathinaikos und Olympiakos. Okay, dann haben wir Real, die liefern zumindest die sportlich höchste Qualität. Also viel besser hätte es da nicht werden können. Vielleicht noch die Belgrader Teams oder Jalgiris, aber das wird grandios werden. Also ich freue mich unheimlich darauf und glaube auch, es wird sportlich ein hohes Niveau, weil es wirklich unvorhersehbar ist. Du hast keine deutlich schwächste und deutlich stärkste Mannschaft. Vergangenes Jahr erinnere ich mich, in Kaunas hattest du auch keinen klaren Favoriten, was den Sieg angeht. Du hattest aber schon mit Monaco ein Team, was ein bisschen abgefallen war, wo man davon ausgehen konnte, dass Olympiakos das Halbfinale da schon schaukeln wird. Dieses Jahr tue ich mir sehr schwer, damit eine wirklich sichere Vorhersage zu geben. Ich mag auch das Ganze drumherum, das ist ein riesen Klassentreffen, da kommt ganz Basketball-Europa zusammen. Du hast sie alle an einem Ort da in der Uber-Arena und rund um die Uber-Arena herum. Immer wieder eine gute Möglichkeit, Gespräche mit 1000 Leuten zu führen, Stimmungen einzufangen und dann auch einfach drei sehr hochklassige Spiele zu sehen, mit Ausnahme wahrscheinlich des Spiels um Platz 3.
Da wird dann abgeschenkt, oder?
Ja, braucht's nicht.
Ja, finde ich auch immer komisch bei solchen Pokalwettbewerben, da noch irgendwie ein Spiel um Platz 3, um sich da noch mit aufs Treppchen stellen zu können. Robert, wenn wir mal die Spiele kurz durchgehen. Erstes Halbfinale, Panathinaikos gegen Fenerbahce. Pana ist Zweiter geworden in der Regular Season. Fenerbahce Sechster geworden in der Regular Season. Trotzdem im Top 4 mit dabei. Was hast du da für ein Spiel vor deinen Augen, vor deinem inneren Auge? Was erwartest du für eine Partie?
Ja, ein absolutes 50-50-Spiel für mich. ich kann keine Prognose treffen. Ich glaube, das könnte so ein Lukas-Spiel werden. Da liebt es, in solchen Dingern mal einen rauszuhauen. Aber auch Fenerbahce mit Jasikevicius unglaublich gut gecoacht, noch richtig die Kurve bekommen in dieser Saison und völlig verdient ins Final Four eingezogen. Boah, das ist, wird echt. Keine Ahnung, wer da die Nase vorn hat. Ich kann es dir nicht sagen. Viel Star Power auf jeden Fall. Auf
ganz interessant. Seiten. Auf jeden Fall. Und ganz interessant auch in dem Zusammenhang, der direkte Vergleich geht sogar an Fenerbahce, weil sie das Hinspiel mit 14 gewonnen haben, das Rückspiel ging mit 11 an Pana. Sogar für Euroleague-Verhältnisse zwei deutlichere Ergebnisse. Phil, hast du eine Meinung dazu?
Ich finde es basketballtechnisch sehr schwer zu tippen, aber wir haben es eben schon einmal, ich habe es schon ein paar Mal jetzt angebracht, aber ich würde einfach emotional, würde ich einfach sagen, Fenerbahce hat da einfach die Nase vorne. Das ist ja quasi ein Heimspiel für die und ich glaube, der Fansupport wird die da nach vorne treiben. Aber ich glaube, am Ende wird es trotzdem wahrscheinlich egal machen.
Ja, Real gegen Olympiakos ist nämlich das andere Spiel. Ruppi, was machen wir denn damit? Das ist nach der Regular Season Erster gegen Fünfter. Real aber zum Schluss der Saison so ein bisschen abgebaut, weil sie vielleicht auch schon sicher Erster waren oder ganz sicher ganz vorne mit dabei waren. Was hast du da für ein Spiel vor Augen?
Also es ist die Wiederauflage des Vorjahresfinals, was ja praktisch mit der Schlusssirene damals entschieden wurde von Sergio Yui. Man muss glaube ich schon das halbwegs ernst nehmen, dass Real ein bisschen abgebaut hat zum Ende hin, aber ich würde es nicht zu ernst nehmen. Olympiakos hatte anfangs Probleme, hat dann zum Ende hin doch ziemlich aufgedreht. Fand sie auch in der Serie gegen Barcelona die doch klar bessere Mannschaft, auch wenn es eine Fünfer-Serie war. Ich würde, also in einem anderen Spiel auch, fällt es mir unheimlich schwer, da was zu tippen, würde ich vielleicht irgendwie ganz knapp auf Panna tippen. Bei dem Spiel würde ich etwas komfortabler doch auf Real setzen, weil die Qualität insgesamt einfach so wahnsinnig hoch ist. Gerade in der Spitze hat Real dann doch noch mal ein bisschen mehr Star Power aufzubieten als Olympiakos letzten Endes. Von daher sehe ich Madrid davon und würde auch letzten Endes mit Phils Tipp gehen, dass sie die Euroleague in Berlin gewinnen. Die waren schon über die ganze Saison hinweg gesehen die klar beste Mannschaft.
Real
was gewinnt. Übrigens, wo mich
ja, sag ruhig.
Nicht bedeutet, dass Schuss Matteo der Coach of the Year ist. Das hat mich etwas überrascht, die Wahl.
Ja. Real gewinnt beide Spiele unter der Saison, einmal mit 6 und einmal jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, hervorragend mit 5. Einmal mit 6, einmal mit 5. Also da auch zwei knappe Dinger gewesen. Ja, spannend auf jeden Fall, was uns da erwartet. Und am Sonntag gibt es dann Spiel um Platz 3 und Finale am Freitag sind die beiden Halbfinals dann.
Was hast du denn, wer gewinnt, Stucky?
Ich kann mir vorstellen, dass es Real am Schluss zieht, weil die, ja, es klingt immer so ein bisschen nach einer Sportphrase, aber weil die wissen, wie man so ein Ding gewinnt. Und ich glaube, das ist total wichtig, wenn du Profis fragst, dass die das Ding schon mal gewonnen haben, wie du in welcher Situation wann reagierst. Deswegen gehe ich mit Real am Schluss ganz oben.
Robert?
Irgendwie glaube ich nicht, dass Real das macht. Ich glaube, der Sieger des anderen Halbfinals wird das Ding holen.
Okay.
Verlierer wäre auch schwierig. Phil, wen hast du am Schluss oben?
Ja, ich hab auch Real, aber es ist halt Single Elimination. Es kann wirklich alles passieren. Ne? Es ist so ein bisschen auch Phrasenschwein. Es ist ja dann quasi wie Pokal und der hat die eigenen Gesetze.
Findet ihr das eigentlich gut, dass es K.O.-Modus ist oder würdet ihr lieber Serien sehen? Ich meine, das vierte Finale war ja überragend, zumindest was drei Serien angeht.
Ich bin pro Serie. Ich finde das Event natürlich nice, aber da das, es ist ja eine Liga und dafür in dem Fall will ich eigentlich dann auch eine Serie im Halbfinale und Finale haben. Aber ich kann es nachvollziehen, dass sie es nicht machen, weil wie lange soll die Saison noch gehen?
Ich finde die Mischung eigentlich ganz schick. Du musst irgendwie in dieser Liga alle Kategorien beherrschen. Das macht die vielleicht noch mal schwieriger zu gewinnen. macht dann aber auch den Wert davon vielleicht nochmal ein bisschen erhöht. Auch wenn viele sagen, do or die, da kann alles passieren. Wenn du einen schlechten Tag hast, dann fliegst du raus, obwohl du eine geile Saison gespielt hast. Aber du musst erst in der Liga bestehen. Und wir haben selber gesehen, wie tough das ist. Gerade im Beispiel von Bayern München oder von Alba Berlin. Aber Bayern ist zumindest mal mit dem Ziel Playoffs oder Play-Ins reingegangen. Wie sehr dir so eine Saison auch um die Ohren fliegen kann, wie schwer du auch in Strudel reinkommen kannst, dann musst du eine Serie gewinnen und dann musst du zwei Do-or-Die-Games gewinnen. Also ich finde, diese Mischung macht es nochmal besonderer für mich. Das ist so eine Mischung aus March Madness, NBA-Playoffs und normaler Handball-Bundesliga, keine Ahnung. Diese Mischung finde ich geil. Die haben keine Playoffs, deswegen habe ich es gesagt. Ich habe einen komischen Blick von Commissioner Phil bekommen dafür.
Er ist ja auch Handball-Experte.
Auch das.
Was man in der Sommerpause nicht alles macht, ne? Ja, sehr gut. Phil, wie geht's weiter bei dir? Erstmal Sommerpause? Erstmal durchatmen?
Ja, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich noch bestimmt noch so eine Woche mindestens noch mal ein bisschen Füße hoch. So viel Live-Sport wie möglich entweder gucken oder tatsächlich auch im Stadion sein. Ja, machen nicht. Nee, das nicht. Ich habe auch eben schon einen bösen Blick bekommen, weil ich auf dem Weinfest BBL geguckt habe. Das war auch...
Und vorzeitig gegangen bist wahrscheinlich, oder?
Und vorzeitig gegangen bin, ja. Aber Kompromisse, ja. Ne? Also das ist weiter der Plan. Eine brutale Sportwoche mit BBL-Playoffs, mit Euroleague Top 4, mit DFB-Pokal, um jetzt auch mal einen anderen Crossover zu machen. Europa-League-Finale auch. Also ich komme nicht mehr aus dem Gucken. Wunderbar.
Perfekt, da geht's dir wie uns. Deshalb, wie immer, der Hinweis an euch, schaut ganz viel Basketball unter der Woche. Es gibt genug. Ruppi will noch was sagen.
Ich weiß gar nicht, ob ich noch was sagen will, aber ich bin ja zu spät dazugekommen. Welche Themen ihr alle besprochen habt, das habe ich ja verpasst, aber wir haben ja noch so viel. Wir haben ja Gordy Herbert, wir haben Ingo Freier, wir haben Josh King, wir haben Oscar da Silva.
Lass uns verlängern. Okay, here we go. Hey, Abgesang, ja, Abgesang haben wir schon begonnen.
Ich will jetzt noch das Honorar für die zweite Stunde oder so.
Ja.
Hot Take ist, Gordy Herbert und Ingo Freier tauschen einfach. Spot.
Ja, musst du aber, glaube ich, gucken, dass du dich nicht verbrennst mit dem Hot Take. Ja, dann lass uns doch mal kurz chronologisch noch durchgehen. Klar, in Basketball Deutschland passiert so viel. Eigentlich können wir, glaube ich, 3 Sendungen pro Woche füllen, weil wir auch so viele Zuschriften von Fans auch bekommen. Dieser Brawl in der Pro A beispielsweise auch zwischen Trier und Frankfurt.
Yo.
Die Folgen davon, aktuell steht es da 1-1 in der Serie. Da kommt es auch drauf an, wer kann aufsteigen, wer kriegt das Aufstiegsrecht. Das geht hoch her, aber da wollen wir jetzt gar nicht viel dazu zu verlieren, weil sonst wird es unendlich lang. Gordy Herbert, Ruppi, was ist der neueste Stand?
Ja, den neuesten Stand, den kennen wir ja alle, dass er aufhört beim DBB. Das ist ja bekannt und dass er ganz gerne wieder einen Club übernehmen würde. In der BBL wird es wohl schwierig, weil zwischen dem letzten Tag des DBB-Engagements und dem ersten des BBL-Engagements mindestens 3 Monate liegen müssten. Also könnte er irgendwann im November anfangen, was es natürlich erstmal unmöglich macht.
Oder Olympia absagen. Würde ich doch für so ein BBL-Engagement direkt machen.
Könnte ich nachvollziehen. Weiß ich nicht, was, wie ab Heidelberg, Kreisheim oder sowas, das wäre eine Möglichkeit. Oder Rostock, wie wir gehört haben. Ja, da bin ich gespannt, wie es, welcher Euroleague-Club sich ihn angeln kann oder ob es doch Japan wird, ob er anderweitig nach Übersee geht oder ob er erstmal abwartet. Ich glaube, da sind viele Möglichkeiten offen. Entschieden ist meines Wissens noch nichts. Ich bin gespannt, wer der Nachfolger wird von ihm. Habt ihr irgendwelche Ideen?
Ich bin blank auf dem.
Dann werfe ich meinen Namen rein.
Mach mal.
Ja, da hast du eigentlich ganz, ganz gute Fährte gelegt, Robert. Also nicht, dass ich irgendwas weiß und irgendwas in sich berichten kann. Wir haben nur gehört, dass einer der Assistenten im Trainerstab und auch in der Mannschaft wohl ganz beliebt sein soll, ist der Brett Brielmeier. Boah, schwierige Aussprache. Brett Brielmeier, aktuell Co-Trainer bei Orlando Magic. Also kennt die Wagner-Jungs auch ziemlich gut und hat wohl ein ganz gutes Standing in der Mannschaft. Überhaupt keine Ahnung, ob der tatsächlich vom DBB als Kandidat angesehen wird, aber zumindest würde ich den Namen mal spielen an der Stelle.
Ich würde sehr gerne an der Stelle eine Frage in die Runde werfen, mit der Robert gerne beginnen darf, sonst starren sich alle nur irgendwie ein bisschen weird an. Hat sich der DBB damit verpokert, dass der Nationaltrainer nicht gleichzeitig auch Clubtrainer sein darf? Wir haben da ein Interview gelesen von Ingo Weiß, vom DBB-Präsidenten, der leider hat der Journalist, der das geführt hat, nicht nochmal nachgefragt, denn der hatte gesagt, ja, wir haben da gar keine Chance gehabt, diese Regel zu kentern, denn die geht von der BBL aus und entsprechend ist das gar nicht unsere Schuld. Jetzt war aber Gordy Herbert, wie wir gehört haben, bei Anadolu im Gespräch, bei Asvel Villabön im Gespräch und so weiter und so fort, bei wirklich großen Euroleague-Teams. Und die haben, wie wir alle wissen von den anderen Nationaltrainern, ganz sicher keine solche Regel in ihren Ligastatuten stehen. Also ist so ein bisschen Milchmädchenrechnung gewesen oder Milchmenschrechnung gewesen. Robert, wie stehst du dazu?
Ich finde es gut. Also ich finde es gut, dass es einen Bundestrainer gibt, der nur Bundestrainer ist. Also ich glaube, das macht die Sache klar.
Warum?
Es macht seine Position klar, weil er total unbefangen ist. Weil er Zeit hat, Kontakt zu halten mit allen Spielern. Er ist nicht direkt der Vereinscoach von 2, 3, 4 Spielern, keine Ahnung. Sondern er hat einen Blick von außen. Er hat diesen Fokus, glaube ich, auf diesen ganzen Spielerpool, der ja weit mehr als die 12 Weltmeister umfasst. Und ich glaube, dass das als Vereinstrainer nicht zu bewerkstelligen ist. Daher finde ich das eigentlich wirklich gut, dass man dieses Profil, diese Rolle Bundestrainer so geschärft hat, okay, das ist ein Posten, das ist ein Fulltime-Job. Also ich bin dafür, das so beizubehalten.
Aber also ich kann deine Argumentation nachvollziehen, habe aber direkt die Gegenfrage, die ich vielleicht auch an Phil weiterleite an der Stelle. Ist das nicht eine sportromantische Sicht, die mit der Realität nicht zusammenpasst, weil du theoretisch den bestmöglichen Trainer für diesen Posten haben möchtest und der bestmögliche Trainer aber nicht sagt, ja, mit dem Gehalt vom DBB gebe ich mich zufrieden, wenn ich das Fünffache oder das Dreifache in der Euroleague verdienen kann?
Ja, okay, das ist natürlich nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Grundsätzlich bin ich eigentlich Roberts Meinung, dass ich sehe den Job auch zu umfangreich, als dass man Verein und Bundestrainer gleichzeitig machen kann. Ich kann aber natürlich auch monetäre Argumentationen verstehen, dass man da sagt, ja, warum soll ich mir das antun für, ich weiß natürlich nicht, was sie zahlen, ne? Ich weiß nicht, was der DBB zahlt. Aber natürlich wahrscheinlich nicht, was die Euroleague-Teams zahlen. Ja, ich bin da hin und her gerissen. Ich würde wahrscheinlich wirklich einfach sagen, aus sportromantischer Sicht muss man eigentlich sagen, man ist nur Bundestrainer. Und wenn man halt was anderes machen will, dann muss man halt damit aufhören. Aber ich würde das auch nicht kombinieren.
Ruppi, was ist da dein Take?
Ich würde 60-40 in Richtung Robert gehen. Wenn man mal das Ganze empirisch betrachtet, wer waren die besten Nationaltrainer der Welt in den vergangenen Dekaden, dann kommt man einerseits bei Gordon Herbert an, der Weltmeister geworden ist und EM Dritter war. Und der zweite Kandidat ist Sergio Scariolo, der auch zeitweise nur die spanische Nationalmannschaft betreut hat. Es hat sicherlich die auf der Hand liegenden Vorzüge, die meine beiden Vorredner eben auch genannt haben. Es hat auch einen massiven Vorteil, dass du einen Bundestrainer hast, der strukturell wahnsinnig arbeiten kann, der unheimlich viel dafür sorgen kann, dass der Unterbau, die Nachwuchsförderung, die Talentsichtung funktioniert, der rumreisen kann, permanent mit Spielern sprechen kann, sich die Spiele ansehen kann, der nicht Gefahr läuft, in einem Euroleague-Fenster nicht verfügbar zu sein, was ja ein Problem ist, das immer noch nicht komplett gelöst ist. Die haben sich jetzt dieses Mal geeinigt, aber das ist ja eine Einigung auf wackeligen Beinen. Andererseits verstehe ich es natürlich auch, dass es wesentlich attraktiver ist, nebenher noch ein Euroleague-Team oder ein anderes Team coachen zu können, was ja auch funktionieren kann, sicherlich, was finanzielle Vorteile hat, was auch Vorteile womöglich in der Vernetzung hat, dass man auch nochmal auf höchstem Level die ganze Zeit coacht, dass man im Training ist praktisch. Wenn du sonst, wenn du Bundestrainer bist, coachst du in 3 Fenstern und sonst kannst du deiner eigentlichen Arbeit als Trainer nur sehr selten nachgehen. Ja, ich würde 60-40 in Richtung Robert und Phil gehen, dass es nicht verkehrt ist, kann aber auch die andere Seite nachvollziehen.
Zwei Sachen ganz kurz dazu. Ich würde an dieser Stelle einmal nochmal Mike Krzyzewski nennen, der ja auch quasi eine Doppelfunktion gehabt hat.
Ja, aber ich glaube, bei ihm ist es... Also, das ist ja außer Wertung.
Ja, das natürlich... Ja, okay, absolut, aber außer Wertung. Aber
was ist mit Vincent Poirier?
Ja.
Vincent Poirier, was
ist das? Collier.
Genau, danke schön. Ja. Collier, der immer Nationaltrainer und gleichzeitig Vereinstrainer war und in beidem Erfolg hatte. Aber Phil, red ruhig weiter.
Ja, ich wollte nur sagen, dass ich glaube, da ist es halt vereinbar gewesen, weil nun mal die College-Saison recht kurz ist und man ist halt Mitte April meistens fertig mit Duke, meistens halt bis ins Top 8 oder so. Elite 8, Entschuldigung. Also ich glaube, da ist es vereinbar und das ist nochmal was anderes, weil dieses Euroleague-Konflikt, der ist, besteht ja gar nicht. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, und das ist ja, ich würde sagen, weil ja so ein Kader von einer Nationalmannschaft auch eine gewisse Fluktuation hat mit Quali, mit und wer im Sommer zum Beispiel verfügbar ist, dass das gar nicht, es ist, glaube ich, gar nicht, es ist schon ein ziemlich anderes Coaching als auf Vereinsebene. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar.
Absolut. Weil ich glaube, deswegen dieser Aspekt mit diesem, man muss im Coaching bleiben und man muss das Day-to-Day immer machen, ich glaube, das ist gar nicht, das spielt gar nicht so ins Gewicht, meiner Meinung nach.
Ja, also ich bin da auch total zweischneidig unterwegs, weil ich natürlich diese Idee sehe und auch die Vorteile, die auch Robert Dufe argumentiert hat, bin ich absolut bei euch. Ich halte es nur nicht für realistisch, in der aktuellen Situation in diesem Fall den besten Coach zu bekommen für die Mannschaft, weil ich auch weiß, dass der DBB jetzt nicht bezahlt wie ein Euroleague-Team. Von daher ist es so ein Abwägen, ja. Man muss irgendwie das beste Mittelstück dabei rausbekommen, irgendeinen Kompromiss finden, wo wir wieder bei den Kompromissen wären. Und ein Kompromiss ist vielleicht dann nicht unbedingt der beste Trainer. Aber sei es drum, Gordy ist auf jeden Fall ab Olympia dann, oder ab nach Olympia nicht mehr der Coach der deutschen Nationalmannschaft und wir dürfen gespannt sein, wer dann übernimmt und ob es weiterhin so eine erfolgreiche Phase dort geben wird. Es werden sich ein paar Spieler wahrscheinlich erstmal eine Auszeit nehmen. Es ist ja dieses 3 Jahres Commitment gewesen. Auch das müssen wir dann einfach auf uns zurollen lassen. Umso wichtiger wird dann Olympia. Okay, dann hätten wir Gordy schon mal, glaube ich, abgehakt, oder? Was hattest du noch? Oscar da Silva, den hast du gedroppt, Robert, am Sonntagabend. Würde der Sinn machen aus deiner Sicht, dass er zu den Bayern wechselt?
Ja, absolut. Eine sehr sinnige Verpflichtung, wenn es denn dazu kommt. Was nach unseren Informationen ja sehr, sehr wahrscheinlich ist, weil Oscar da Silva, finde ich, etwas verschwendet wirkt im System von Roger Grimau beim FC Barcelona, weil er fast nur für defensive Spezialaufgaben gebraucht wird, relativ wenig spielt in der Euroleague, meine ich, waren es 13, 14 Minuten im Schnitt mit ganz wenig offensiven Touches. Und ich glaube, da kann er viel, viel mehr geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Engagement in München unter Pablo Laso als wurfstarker Power Forward, das ist so die einzige Position, die die Bayern aktuell nicht besetzt haben. Einen ganz großen Spieler, der auch wirklich einen guten Wurf hat, auf der Position 4, auf der 5. Da glaube ich, passt er sehr, sehr gut rein.
Ich kann dem nichts hinzufügen. Phil, du?
Ja, ich glaube, es ist auch einfach schön für Oscar. Ich glaube, ist ja ein Münchner Junge, soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja,
und in der Heimat spielen ist, glaube ich, immer was Nettes.
Für wer geht es nicht so ganz daheim ist, Robert, ne? Du kannst das, glaube ich, kurz aufklären.
Naja, die Wurzeln, die basketballerischen Wurzeln von Oscar da Silva liegen ja schon in München, aber nicht beim FC Bayern. Er hat beim DJK Sportbund München begonnen und ist dann zur Internationalen Basketballakademie München, kurz IBAM, gegangen und hat dann von dort den Sprung ins Profibusiness geschafft. Also er hat noch nie für den FC Bayern gespielt. Dennoch glaube ich, wie Phil sagt, wäre das schon so ein kleines Nachhausekommen. Die Eltern haben immer noch ein Restaurant hier in München. Und ja, das aus meiner Sicht ergibt dieser Wechsel, wenn er dann stattfindet, für beide Seiten durchaus Sinn.
Wer geht dafür?
Sag nochmal, Ruppi.
Für welchen Deutschen kommt er? Oder geht dafür einer? Oder muss überhaupt einer gehen?
Zwingend gehen muss, glaube ich, keiner. Man kann natürlich sich überlegen, ob Niklas Wimberg vielleicht nicht irgendwo anders eine größere Rolle spielen kann und auch möchte. Das ist eine Frage, die er sich vielleicht auch selber stellen muss. Aber ich glaube, da muss man auch diese Gesamtkaderzusammenstellung auf den großen Positionen sehen. Allen voran, was mit Serge Ibaka passieren wird. Und das ist ja noch aktuell unklar.
Okay, dann lass uns rübergehen zum nächsten Thema noch. Ingo Magic ist schon wieder beendet bei Heidelberg. Ich hatte gesagt, als er nach Heidelberg gegangen ist, dass ich es nicht den richtigen Schritt halte. Ich wurde eines Besseren belehrt, sage ich an der Stelle sehr gerne. Hat Heidelberg auf links gezogen, hat es geschafft, diese Mannschaft wieder zum Gewinn zu bewegen. Vor allem in der Heimhalle hat sie in der Liga gehalten. Und das kennen wir irgendwoher. Davor in Oldenburg, dann beim MBC, dann bei Heidelberg. Jeweils die gleiche Story. Während der Saison gekommen, die Mannschaft hochgezogen, in der Klasse gehalten, um dann aber nicht verlängert zu werden. Robert, hast du irgendwelche Infos dazu?
Ja, es hat sich ja angedeutet in den vergangenen Wochen, das schon relativ häufig gehört. Die richtig tiefen Hintergründe kann ich jetzt noch nicht liefern. Ich bin nicht überrascht davon, weil es sich eben angedeutet hat. Ich kann es aber nicht nachvollziehen, zumindest aus Heidelberger Sicht. Also was muss denn Ingo Freier noch machen, um mal langfristig zu bleiben? Also kann natürlich sein, dass er selber da vielleicht kein Interesse hatte oder dass man sich auf anderen Ebenen nicht einig geworden ist. Aber das inhaltliche Argument muss mir erstmal geliefert werden, warum sie jetzt mit ihm da nicht weitermachen nach der Aufholjagd, die er geschafft hat. Und ich war ja vor einigen Wochen bei ihm in Heidelberg und da sehr nett mit ihm zusammengesessen, auch ganz toll zu Abend gegessen, Spaghetti Vongole. Und das war, da hat er immer wieder deutlich gemacht, dass er überhaupt nicht sich in dieser Feuerwehrmann-Rolle sieht, sondern eigentlich dafür da ist, langfristig was aufzubauen und seine vorherigen Engagements ja eigentlich auch langfristiger ausgelegt waren in Hagen und teilweise auch in Gießen. Und Heidelberg bietet ja auch das Potenzial. Also das ist ein Wahnsinnsstandort, wenn man da schaut, was strukturell möglich ist mit der Halle, mit wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das ist eine tolle Tradition, eine traumhafte Stadt, eine gute sportliche Leitung auch. Also da hat man ja wirklich die Gelegenheit, da auch langfristig mit Erfahrung und Expertise was aufbauen zu können. Von daher hat es mich, wie gesagt, erstaunt. Und ich glaube, das ist so die Reaktion der meisten gewesen.
Sportlich ist, glaube ich, zu verargumentieren, was du sagst, weil er, wie gesagt, einfach erfolgreich war. Aber tiefere Hintergründe, wie gesagt, kennen wir noch nicht. Wir waren nicht mit dabei in der Verhandlung und ich glaube, dass es da um sehr viel mehr geht als nur um Geld, sondern da geht es natürlich auch um Macht vielleicht auch oder welche Hierarchie man anstrebt als Coach, wer da über einem stehen darf, wer die Transfers verantwortet, wer die Jugendakademie vielleicht auch irgendwie weiterhin fördert, wer dafür verantwortlich ist, wie da die Strukturen aussehen. Das ist in jedem Verein sehr, sehr individuell. Und ich kann mir auch vorstellen, ohne irgendwas zu wissen, dass es da irgendwo zu Problemen gekommen sein muss. Weil rein sportlicher Natur, wie gesagt, hat er aus den Heidelbergern mit seinem besonderen Stil eben ein Team gemacht, das dann doch in der Liga bleiben konnte. Alles in allem, aber ich glaube, da sind wir uns einig, enttäuschende Saison bei den MLP Academics, die gerade nochmal so mit einem nicht ganz blauen Auge davon gekommen sind und eben jetzt für die nächste Saison wieder planen können. Das muss dann aber auch besser sitzen. Gerade die Point Guard Position, großes Problem gewesen. Phil, wie ist das gegen Mannschaften von Ingo Freier zu spielen? Ist man da nochmal auf einem anderen Level im Kopf irgendwie unterwegs, weil man weiß, das wird wild?
Ja, das ist auf jeden Fall, also es ist grundsätzlich erstmal ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite, weil der Spielstil dann doch ab und zu ein bisschen wild ist. Aber was natürlich auch immer so ein Ding ist, da sind wir wieder bei den Narrativen, wenn man zum Beispiel weiß, man spielt gegen einen wahrscheinlich Absteiger und das ist so 3-4 Wochen weg und auf einmal kommt Ingo Freier um die Ecke und wird der neue Trainer von denen, dann denkt man sich, oh nee, jetzt haben die auf einmal wieder richtig Selbstvertrauen und jetzt geht's hier nochmal, jetzt haben die nochmal richtig Bock. Dann ist halt immer, denkst du dir so, oh ja, das ist echt, das macht das Ganze nochmal schwieriger. Also dieser mentale Effekt ist da, glaube ich, nicht zu vernachlässigen. Und was ich auch einfach schade finde, ja, jetzt mit Ingo weg, Held aus Rostock weg, wieder zwei deutsche Coaches weniger, Also erstmal, vielleicht kommen ja doch mal deutsche Coaches nach, aber das ist immer schade, wenn weniger deutsche Coaches in der Liga sind.
Total interessant, auch wenn wir auf die Tabelle blicken. Tabellenplatz 18, gut, Tübingen bleibt bei Danny Jansson, da hat er vorzeitig verlängert, ich glaube um 2 weitere Jahre. Bei Crailsheim aktuell eine Stelle vakant, die ja möglicherweise, die wollten keine Stellung dazu beziehen, weil es einfach noch nicht spruchreif ist, ob es eine Wildcard gibt oder nicht, ob sie da irgendwo in die Richtung gehen möchten. Aber da ist auf jeden Fall eine Trainerstelle frei. In Heidelberg ist eine Trainerstelle frei. In Rostock ist eine Trainerstelle frei. Bei euch in Göttingen nicht. Beim MBC ist eine Trainerstelle frei, die, glaube ich, auch noch nicht offiziell nachbesetzt wurde. Es gab dann, glaube ich, noch keine offizielle Verlautbarung.
Ich glaube nicht. Riga spielt ja auch noch das Finale. Also was ich gehört habe, ist, dass es wohl, dass zumindest ein Top-Kandidat der Coach von VfR Riga sei. Und jetzt scheitere ich am Namen. Ich glaube, Galaitis war der Nachname. Vorname habe ich vergessen.
Aber da haben wir auf jeden Fall noch eine zu besetzende Stelle. Bei Braunschweig höchstwahrscheinlich nicht. Bei Bamberg Tonno Gavel, das wurde ja schon während der Saison veröffentlicht oder öffentlich. Also da ist jede Menge Feuer drin und jede Menge Trainerkarussell aktuell. Dürfen wir uns drauf freuen, wer dann dort die Plätze bekommt.
Ja,
wir bleiben auf jeden Fall dran. Folgt da am allerbesten unseren beiden Experten Robert und Rupert. Dann werdet ihr da mit Drops nur so versorgt.
Das Josh kann ich euch King, auf jeden Fall versprechen. Josh King ist ja vom Karussell runter, der wäre ja durchaus ein logischer Kandidat in Rostock gewesen und der geht aber zu Darüşşah Farkan nach Istanbul.
Ja, interessant, auch sehr interessant. Ich hätte mir den auch in Heidelberg vorstellen können. Ich glaube, da hätte er ganz gut hingepasst. Mhm. Von seiner Art her einfach auch und das hätte, glaube ich, irgendwie matchen können. Allerdings ist er jetzt bei Darüşşah Farkan, gegen die Ludwigsburger in dieser Saison in der Basketball Champions League gespielt haben. Die ein absoluter Chaos-Club sind. Wirklich, ich glaube, die hatten irgendwie 10 neue Spieler während der Saison. Es war wirklich absolut komplett wild. Ludwigsburg hat ja zweimal gegen den gleichen Trainer gespielt. Erst mit Galatasaray, da wurde er, glaube ich, entlassen. Und dann hat der Trainer dann zu Darüşşah Farkan gewechselt und gegen die haben sie nochmal gespielt. Also es ging hoch und runter. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall wilder Verein, aber Josh King kennt sich ja nach Ludwigsburg mit wilden Vereinen aus. Okay, hatten wir sonst noch irgendwas oder haben wir dann alles besprochen? Hat dann Ruppi auch seine 5000 Wörter am Tag losgeworden noch?
5000? Ja. Das wäre ein lahmer Nachmittag.
Ja, doch, vielleicht noch, wenn wir es ansprechen, Aufstieg Rheinstars Köln in die Pro A.
Ja.
Einmal kurz ein Shoutout. Bitte?
Ihr holt euch ein Zelt, damit ihr auch spielen könnt in der Pro A, ne?
Dazu weiß ich nichts, aber ich weiß, dass ihr aufgestiegen seid. Und da wollte ich einmal kurz einen Shoutout droppen.
Genau, dass es wohl eine Zeltlösung geben soll, weil die richtige Halle erst 2027 verfügbar sein soll.
Richtige Halle in Form von Bundesliga-tauglich?
Radstadion wird gerade renoviert.
Auch schön kölnisch ausgesprochen, egal wie man es auch sagt, ausgesprochen Radstadion.
Ja, genau. Ja, direkt am Rhein-Energiestadion. Das war eine Outdoor-Radbahn und jetzt wird es eine Indoor-Radbahn, wo man auch Basketball spielen kann.
Okay, nice. Da geht's voran. Schön, solche großen Standorte wieder mehr mit Basketball beleben zu können, auch in den höheren Klassen. Schöne Sache. Da können wir uns ja hoffentlich in den nächsten Jahren drauf freuen. Dann können wir vielleicht auch noch Phil Hartwig bei der Rückkehr zu seiner alten Liebe nochmal sehen, das wäre ja was.
Ja, Twin Towers mit Tibor. Machen wir.
Das wäre nice. Braucht er nur noch einen spanischen Trainer, die Big Man lieben. Die alles, was über 2,15 ist, erstmal in Kader holen.
Du, daran sollst du nicht scheitern, das kriegen wir schon hin.
Sehr gut. Hat sonst noch jemand ein Thema? Nein, Kopfschütteln überall. Dann kann ich es jetzt tatsächlich nochmal sagen. Schaut ganz viel Basketball. Phil, herzlichen Dank für deinen Besuch, für deine Erstvertretung, für Rupert und für deine absolute Expertise. Hoffentlich sehen wir uns nochmal irgendwann an der Seitenlinie.
Sehr gerne, ich danke euch.
Und euch beiden natürlich auch vielen Dank. Wie immer, hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beim Zuhören auch. Das war's mit Luxusprobleme und echte Schwierigkeiten für diese Woche und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder, kriegt ein bisschen Euroleague-Special auf die Ohren von vor Ort. Könnt ihr uns auch gerne folgen auf unseren Kanälen, sowohl dem Big Podcast Postgame, dem normalen Big Profil und uns drei, respektive uns vier. Phil könnt ihr euch auch vor, da kriegt ihr mal Kuchen-Content, auch schön.
Und Kaffee-Contest, ne?
Hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut.
Kaffee-Contest.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.